Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, so sieht die Tabellenspitze aus. Irgendwie ein bisschen langweilig, aber das hat ja vielleicht auch Gründe. Spielt vielleicht die Club-WM hier eine Rolle? Ich werde es gleich diskutieren. Das und natürlich alle Partien dieses sechsten Spieltags in der Bundesliga der Männer. Ich spreche gleich mit Florian Bogner von Eurosport.de und Mischa Tschirwa, jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn beim Einseifen zusieht.
Verstehe ich nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, meine Runde hier begrüßen zu dürfen. Flo Bogner ist da. Servus, Flo.
Oh Gott, Mute-Button schon fast verkackt.
Hallo. Und Mischa Tschirwa ist da, hier, da, ist da vom Sportcast Freiburg. Das habe ich gar nicht gesagt, gerade im Intro. Mischa, schön, dass du da bist.
Hi, wunderschönen Abend euch beiden. Genau, gucken wir mal, wie lang und gut wir durchhalten.
Ja, schauen wir mal. Die drei Sonntagsspieltage, die sind immer schwierig für den Rasenfunk. Bisher haben wir es auch immer geschafft, sonntags noch aufzunehmen. Gewöhnt euch nicht dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird auch bald wieder Sendungen am Montagvormittag geben, die für euch dann Montagmittag erscheinen. Aber wir haben, bevor wir auf die Spiele genauer blicken, so ein ganz kleines Überthema. Wir haben Bayern, die vorneweg marschieren mit 25-3 Toren. Wir haben Dortmund, das vorneweg marschiert mit 12-4 Toren und davon ja drei am ersten Spieltag kassiert. Flo, kann es sein, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass das die Teams sind, die auch eine Club-WM gespielt haben und keine wirkliche Vorbereitung hatten? Das heißt, vielleicht in so einem Flow sind, der jetzt noch positiv ist?
Also ich kann zumindest das aus Bayerns Sicht so bestätigen, dass als ich neulich mal im Stadion war, das war beim Chelsea-Spiel und die Spieler danach in der Mixzone alle sehr von so einem gewachsenen Team-Spirit gesprochen haben und dass der halt vor allem bei dieser Club-WM entstanden ist. Also unser eins naiver Zuschauer, Fan, wie auch immer, denkt sich ja, boah, was machen die denn da, was ist das da? Und die hatten halt irgendwie drei Wochen insgesamt vielleicht, coole Klassenfahrt. So, und dann kamen so ein paar neue dazu und ein paar alte und die haben sich da mal so ein bisschen mehr kennengelernt. Und man hat das ja in einem Vereinsleben ja doch nicht so oft, dass man drei Wochen irgendwo zusammen, also diesen Turniercharakter im Verein, in der Mannschaft, in der Vereinsmannschaft. Und das hat bei Bayern wohl offensichtlich sehr gut funktioniert, dass dieses Team, diese jetzt 15, 18 Spieler, die jetzt momentan halt nur zur Verfügung stehen, mehr sind es ja nicht, untereinander eine verschworene Truppe sind. Und das sieht man auf dem Platz, finde ich. Und da kann man schon sagen, da kommt der Vorteil schon her.
Und Micha, meinst du, das wird sich aber irgendwann vielleicht auch noch rächen? Also gibt es irgendwann den grauen Oktober oder den grauen November, in denen die Spieler dann merken, dass sie halt auch keine Pause hatten?
Vielleicht ja auch am Ende der Saison, sowas kann ja auch manchmal passieren, dass obwohl schon die Doppelbelastung vorbei ist, dass dann trotzdem die Teams langsam so ein bisschen Probleme bekommen. Ich kann es mir schon vorstellen. Also ich meine, man sieht ja zum Beispiel auch, dass Company diese Saison mehr rotiert als sonst, was ich das Gefühl hatte, was er eigentlich nicht so gerne macht. Das könnte schon mal ein Zeichen sein, dass man von der Belastungssteuerung her so ein bisschen überlegt, wie man das angeht. Bei Dortmund sehe ich gerade schon, dass dieser Dreiersturm mit Bayer, Adeyemi und Guirassy, also dass da jetzt vielleicht nicht so, der gefällt mir zumindest deutlich am besten. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass die Belastung von Dortmunder Seite irgendwann sehr schwer nur noch aufgefangen werden kann.
Und findet ihr das, letzte Frage, bevor wir dann die Spiele rein starten, Flo, findest du das langweilig, so wie es jetzt gerade sich äußert in der Tabelle?
Also, ich finde jetzt Dortmund noch nicht so erhaben über den Dingen und das war das Spiel gegen Leipzig eben am Samstag auch nicht. Dass Bayern da vorne wegmarschiert, ja, okay, war irgendwo trotzdem zu erwarten gewesen. Und insofern, ja, langweilig, aber erwartbar langweilig. So. Und alles darunter ist ja noch relativ nett sortiert.
Ja, Ich finde, es gibt ja immer so zwei Formen von Bayern marschiert vorne weg und das ist langweilig. Das eine ist, die spielen dann auch noch gar nicht so gut, aber sind halt trotzdem, also ziehen dann Spiele so aufgrund von individueller Klasse und das ist dann ja gar nicht so schön anzuschauen und dazu noch langweilig. Und ich finde aber diese aktuelle Bayern, die machen halt irgendwie auch Spaß zuzugucken. Hat auch mit individueller Klasse zu tun, aber es hat irgendwie auch damit zu tun, dass es ja, dass es beeindruckend ist. Ich weiß nicht, diese Guardiola-Jahre, für mich war es nicht langweilig. Ich finde es immer cool zuzugucken, auch wenn das ja nicht besonders spannend war für die Liga.
Ja, es waren irgendwann auch schon viele Boring Passes, aber da kommt man jetzt in der Guardiola-Diskussion rein, die wird ja auch gerade aktuell in der Premier League geführt. Aber wir haben uns ja die perfekte Überleitung gebaut. Wir gehen jetzt tatsächlich erstmal die Tabelle von oben nach unten durch und wie immer blicken wir auf alle Spiele. Wir haben heute fast alles gesehen und dementsprechend gehen wir jetzt mal durch und starten eben mal mit dem Spiel von Bayern bei Eintracht Frankfurt. Bayern unter der Woche in der Champions League gewonnen für Eintracht Frankfurt, genau gegenteilig 1-5 bei Atletico. Das war eine ordentliche Rutsche, vor allem hat man schon wieder viele Gegentore kassiert und dann hoffst du natürlich, wenn du gegen Bayern startest, jetzt wird alles anders und nach 15 Sekunden liegt die Eintracht schon wieder zurück. Luis Diaz nach einer Anstoßvariante, langer Ball auf Kane. Robin Koch klärt nicht sauber, Gnabry kann querlegen, 1-0. Nach 8 Minuten dann fälscht Robin Koch den Ball an die eigene Latte ab, dann schießt aber Bahoya ein richtig tolles 1-1, wirklich wunderbar. Allerdings springt Doan der Ball vorher an die Hand. Das wird eigentlich auch bewertet von Daniel Siebert, aber er wird doch nochmal vom Video Assistant Referee rausgeschickt und nimmt dann diesen Treffer zurück. Kann man sicherlich drüber diskutieren, worüber aber kaum diskutiert werden kann, ist, dass Bayern dann doch eher überlegen ist. Es drückt sich dann aus, unter anderem in der 27. Minute, 2-0 Harry Kane, Schuss von außerhalb des Strafraums, kommt bei ihm gar nicht so oft vor. Wenn man den Schuss gesehen hat, wundert man sich allerdings, der war wirklich sehr sauber. Und dann hat Bayern eine Reihe von Chancen, so viele sind es allerdings gar nicht, man ist aber trotzdem sehr dominant und Luis Diaz kann dann in der 84. Minute mit dem 3-0 den berühmten Deckel drauf machen. Flo, beginnen wir mal mit der Bayern-Sicht auf dieses Spiel. War das, also gab es da Dinge zu kritisieren, deiner Meinung nach?
Boah, also wenn man es jetzt auch ganz oben im Regal ansetzen will, dann war die zweite Halbzeit halt ein bisschen dull, aber halt dosiert. Die Führung war da, es war auch jetzt nicht so, dass die Eintracht so viel nach vorne gemacht hätte, als dass man da nochmal ins Schwimmen gekommen wäre. Gab ja auch schon Spiele dieses Jahr, wo sie nach 2-0-Führung nochmal was verdaddelt haben. Das war am Samstagabend gar nicht der Fall. Was habe ich auf dem Zettel stehen? Ich fand es gut, dass Leimer mal ein bisschen gefordert wurde als defensiv, als Außenverteidiger. Da hat er so ein, zweimal den Schleudergang angeworfen. Eben auch da beim Tor, wenn Doan den Ball nicht mit der Hand spielt, dann hat er eben da auch nicht richtig die Szene verhindert. Aber ansonsten, also gab es da wirklich sehr, sehr wenig zu beanstanden. Die erste Halbzeit war super, war aber eben auch von der Eintracht noch von der Intensität her sehr gut. Aber mit dem 2-0 hast du dann richtig gemerkt, das war dann schon so ein bisschen der Stecker, der gezogen wurde. Weil dann kommst du aus diesem 1-5 aus der Champions League, liegst gegen Bayern nach 27 Minuten 2-0 hinten. Da hast du einfach gemerkt, boah, das ist jetzt echt ein Bummer, möchte ich sagen.
Aber glaubst du, für die Eintracht? Glaubst du, dass es nicht nochmal hätte enger werden können, wenn die Eintracht irgendwie den Anschlusstreffer erzielt
hätte? Ja, hätte schon, aber ist halt nicht passiert. Und also, sie hatten dann schon noch so ein, zwei Angriffe, wo es hätte passieren können, aber das war echt so ein bisschen, also mit dem 2-0 war schon so ein merklicher Bruch im Spiel, fand ich. Und so diese Gewinnwahrscheinlichkeit für Bayern ging sehr, sehr stark nach oben. Also jetzt nur für mich, nicht rechnerisch, keine Ahnung. Ich habe keinen Computer gesehen, der das so ausgerechnet hatte. Und mit dem 3-0 war das Ding halt komplett durch. Also und dann war das Spiel halt auch, schleppte sich dann so irgendwie dem Abpfiff entgegen, so ein bisschen. Ist aber auch okay in so einer internationalen Woche.
Mischa, jetzt hast du ja schon gesagt, wir haben aktuell einen FC Bayern, da macht's dann verhältnismäßig mehr Spaß zuzugucken, auch wenn man vielleicht nicht Fan des FC Bayern ist. Was hat dir denn dann gefallen an dem Spiel?
Also einmal so ein Schuss wie von Harry Kane kann ich mir immer wieder angucken. Aber ich fand zum Beispiel auch das Pressing von Bayern halt ziemlich cool. Das war intensiv, die sind immer durchgelaufen, eben auch ein Torhüter. Ja, verteidigen es hinten raus, 1-1. Und ich finde dann halt so eine, also Vitar und Upamecano dann irgendwie, die, ich meine, vor allem erstmal Burkhardt, aber auch andere dann dominiert haben, das kann ich mir schon auch gut angucken. Also und dadurch hat Bayern dann Frankfurt auch so komplett den Stecker gezogen. Eben vorne, also die laufen vorne an, die machen Druck. Frankfurt versucht es ja auch dann hinten rauszuspielen, immer und immer wieder. Und es ist halt enorm schwer. Und dann haben die sogar irgendwie gute Ballstaffetten, kombinieren sich raus, kriegen dann irgendwie so kontrollierten langen Ball hin und dann verliert aber dann Burkhardt das 1-1 gegen Upamecano oder gegen Tah, was man ihm auch nicht groß vorwerfen kann, ne? Also bei der Form. Und dann, also da hatte ich wirklich das Gefühl, ich verstehe nicht so ganz, wie Frankfurt hier den Fuß in die Tür bekommen will, wenn es Bayern so spielt, wie sie es gespielt haben. Klar, ich meine, sie hatten dann ihren Angriff, der zum 1-1 geführt hätte, aber ich, auch da hatte ich das Gefühl, auf lange Sicht hätte sich Bayern da auf jeden Fall durchgesetzt.
Ja, vor allem in der zweiten Hälfte war es schon wirklich wenig und die Gefahr von Eintracht Frankfurt war schon sehr eine gefühlte. Also es gab diesen einen Schuss von Letzthorn in der 70. Minute, der geht auch knapp vorbei. Und wie gesagt, wenn der reingeht, wir haben das halt eben schon ein paar Mal in Frankfurt gesehen beim Spiel Frankfurt gegen Bayern, dass so ein Spiel dann auch nochmal kippen kann aus Sicht der Bayern ins Negative. Aber man muss auch sagen, das war der einzige Schuss der Eintracht in dieser zweiten Hälfte. Also über die komplette zweite Hälfte in Expected Goals wäre von 0,06 rausgeholt, eben mit diesem Schuss, weil eben Bayern so dominiert hat, weil man so hoch zugestellt hat, weil man immer so hohe Ballgewinne hatte. Und das hat ja in der zweiten Hälfte ewig gedauert, bis die Eintracht überhaupt mal konstruiert, strukturiert in der gegnerischen Hälfte war. Hätte man da, um dann so ein bisschen auf die SGE-Sicht überzuleiten, Flo, hätte da vielleicht die Eintracht ein bisschen von ihrem Ursprungsplan abweichen sollen? Ich meine, man kann ja auch nochmal über die Besetzung der Abwehrreihe sprechen, dass da jetzt nicht nur super passstarke Spieler gerade stehen und manche vielleicht auch gerade Formprobleme haben. Das weiß man ja und hat man ja auch gesehen gegen Union und Atletico. Also einfach gesagt, hätte es der lange Ball auf Burkhardt vielleicht nicht manchmal ein bisschen einfacher gemacht für die Eintracht?
Ja, vielleicht schon, aber ich glaube, wenn man sich um die Abwehr kümmert, dann muss man, glaube ich, erstmal den brennenden Topf vom Herd nehmen und sagen, das ist halt defensiv gerade echt richtig, richtig schwach, was da die letzten 8 Tage passiert ist. Und wenn ich halt sehe, wie Robin Koch am Mittwoch war es gegen Atletico, schon mehrfach so dermaßen exposed wurde, also im Strafraum stehen gelassen und dieselbe Blaupause nochmal beim 3-0 von Luis Diaz, der ihm auf 2,3 Meter abnimmt, die gar nicht da sind, so ungefähr, dann muss ich mir schon die Frage stellen, warum das jetzt mehrfach in mehreren Spielen hintereinander vorkommt, dass der schnellste Stürmer auf meinen etwas hüftsteifen Innenverteidiger zuläuft und der auch irgendwo gar keine Chance hat, das anständig zu verteidigen. Ich glaube, die Baustelle bei Frankfurt ist gerade eher das Defensive und nicht der Spielvortrag der Defensiven nach vorne. Wenn ich dann auch sehe, 6 Spiele, 17-16 Tore. Also die haben einfach die meisten Gegentore aller Bundesligisten, nämlich 16. Also das ist so ein bisschen, keine Ahnung, Harlem Globetrotters. Also nach 6 Spielen irgendwie 33 Tore, Verteilung 17-16 ist schon, also 16 ist indiskutabel, ja. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Und mir fehlt halt ganz oft dann, weil ich habe jetzt Koch halt rausgestellt, negativ, aber da fehlt halt auch ganz oft die Hilfe. Du merkst irgendwie, der Sechserraum wird halt irgendwie gar nicht verteidigt, wo auch Kane dann das Tor schießt. Du hast immer das Gefühl, da werden Spieler angespielt in dem gefährlichen Raum, zentral vorm 16er. Und die haben niemanden im Rücken, die haben die Kette vor sich und dann ist es halt total einfach für die dann auseinanderzuspielen. So, also der Verbund und die Abstände zwischen den Sechsern und den Innenverteidigern, das passt halt grob in vielen Situationen oder hat eben grob in vielen Situationen gegen Atletico, gegen Bayern nicht gepasst. Und ja, ich bin da gespannt, welche Lehren sie da draus ziehen und wie sie dann aus dieser Länderspielpause dann rauskommen und ob man die dann ein bisschen kompakter sieht defensiv oder ob sie dieses Spiel einfach weiter so praktizieren, dann wird es aber halt auch weiter Spektakel vorne und hinten geben bei denen.
Ja, ich würde vielleicht da noch ergänzen, also dass dieser Christensen-Ausfall ist, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen härter für die Eintracht, obwohl ich da mir dann halt auch gedacht habe, also als Doan da zu Frankfurt gewechselt ist und gleich mal irgendwie auch zwei Tore im ersten oder zweiten Spiel geschossen hat, hat er im Interview gesagt, naja, er muss jetzt halt nicht mehr so viel Defensivaufgaben machen bei Frankfurt, weil er hat jetzt Christensen hinter sich. Und warum, ich weiß nicht, warum Töpmöller dann nicht sowas macht, wie Doan ein bisschen zurückziehen, also muss ja nicht ständig sein, aber das, ja, das so ein bisschen pendelnde Kette ist, das hätte man jetzt letzte Saison aus Freiburg sehen können, weil Doan ist halt wirklich, wenn der hinten dann anfängt richtig zu doppeln und Defensivaufgaben gestellt bekommt, der macht es und der kann das auch. Ist dann halt natürlich weniger effektiv nach vorne, das stimmt sicher schon, aber ja, wenn man so ein Problem hat, das wäre vielleicht eine Lösung.
Ja, ich meine, auf der einen Seite, also da steckt natürlich ein größeres Thema drin, das brauchen wir jetzt nicht diskutieren, das werde ich irgendwann mal im Eintracht-Schwerpunkt machen. Man kann natürlich über die Kaderzusammenstellung sprechen. Tuta abgegeben und dafür aber nicht wirklich einen Ersatz geholt und eben einfach darauf gesetzt, dass Theat Koch Christensen plus ergänzt eben um junge Spiele wie Buta, wie Collins, wie Nene Brown, dass die es dann schon in allen Wettbewerben richten. Jetzt sehen wir, dem ist nicht so und man kann die Frage stellen, hätte man das vielleicht kommen sehen können, ähnlich wie sich jetzt vielleicht dann doch wieder auf der Torhüterposition so eine kleine Tür für eine Diskussion öffnet. Ich glaube aber, das wird sich sowieso über die nächsten Wochen entwickeln, da muss man, glaube ich, nicht tiefer reingehen. Was aber jetzt dann zum Beispiel diesen Doan-Vorschlag angeht, also ich habe ja auch Freiburg genau verfolgt und Litz Doan hat eben enorme Qualitäten gegen den Ball. Ich glaube aber tatsächlich gegen diesen FC Bayern hätte das gar nicht funktionieren können, weil wenn man sich anguckt, was die gemacht haben, also zum einen Luis Diaz hat mit Abstand sein bestes Spiel für Bayern gemacht, 2 Tore, 2 Vorlagen, Konrad Leimer hat wie immer ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel für Bayern gemacht, der ist wahrscheinlich im internen Power-Ranking der Form irgendwo hinter Harry Kane und Michael Olise einzuordnen, so arg weit runter geht's gar nicht. Und was haben allein die beiden gemacht? Leimer immer wieder von der Außenposition diagonal reingezogen in genau diesen offenen Raum, den ihr vorhin beschrieben habt, vor dem Strafraum. Diaz hat Breite gegeben, ist aber auch gerne mal in diesen Raum reingegangen. So bereitet er nach einem Einwurf zum Beispiel diese Gnabry-Chance vor in der zweiten Hälfte. Plus Goretzka ist immer wieder da reingegangen und wir wissen ja, Harry Kane macht ja auch alles, außer nur vorne zu stehen. Das heißt, er war auch immer wieder in diesem Raum drin und die haben sehr, sehr genau gemerkt, hier ist die Eintracht anfällig. Das war der Grund, warum Michael Olise, obwohl er so in fantastischer Form ist und auch in dem Spiel seine Szenen hatte, aber gar nicht so oft zu sehen war, weil eben sehr viel über links ging, beziehungsweise eben die rechte Seite. Und da glaube ich, dass allein ein Doan ein bisschen tiefer auch nicht geholfen hätte, weil wer nimmt dann Leimer auf, geht da dann Doan mit oder übergibt er an Larsson? Da sind wir dann schon beim nächsten Thema. Sechser, die waren eben wirklich nicht gut, Skiri und Lars, und sie haben ihr Bestes gegeben, aber es hat einfach nicht gereicht. Und ich glaube, das ist das, was dann bei dem Spiel zu beobachten ist. Du hast eine bekannte Schwäche der Eintracht, die aber halt nochmal auf eine Art und Weise offengelegt wurde, bei der du auch sagen musst, naja, wahrscheinlich sogar mit einem sehr guten Christensen wäre das schwierig geworden, weil die Bayern eben gerade in dem Lauf sind, in dem sie sind. Und das macht es dann auch so ein bisschen schwierig, aus Eintracht-Sicht darüber zu diskutieren, weil man eigentlich anerkennen muss, Bayern hat das, selbst wenn du über den nicht gegebenen Ausgleich noch diskutieren willst, aber Bayern hat das verdient gewonnen, obwohl sie nicht mal drückend waren, weil sie hatten jetzt nicht irgendwie 25 Schüsse, sondern nur 12 und auch gar nicht so viele aufs Tor. Und ich weiß nicht, Flo, ich glaube, das ist so jetzt die Problematik für die Eintracht. Das ist gerade vor einer Länderspielpause, in der man das nicht so schnell vergessen machen kann, irgendwie ein bisschen unbefriedigend.
Ja, aber vielleicht ist es auch wie so ein reinigendes Gewitter. Ich glaube, wenn sich bei Frankfurt selber jemand die Vorstellung gemacht hat, wir sind vielleicht so ein Bayernjäger und so ein Meisterschaftskandidat, der weiß jetzt, beziehungsweise der hat jetzt die nächsten 2 Wochen ganz andere Dinge im Kopf. Und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. So, klar, man möchte es gerne sofort wieder gut machen, sicher. Aber ich glaube, so diesen mal einen Reality-Check, wo stehen wir eigentlich, was können wir eigentlich, was können wir noch nicht so gut, der ist jetzt halt ganz klar erfolgt durch die 2 Spiele oder 2,5 Spiele, muss man ja fast sagen, mit der Halbzeit in Gladbach noch dazu. Und ich glaube, da kann man jetzt dann wieder drauf aufbauen für in 2 Wochen.
Mhm. Ja, guter Gedanke. Und dann noch eine Frage an dich, Flo, weil wir darüber privat gesprochen haben. Müssen wir bei Sacha Boy den Rückwärtsgang eintreten? Wir haben schon sehr kritisch über ihn gesprochen.
Ich habe ihn hier stehen. Boy macht sich. Ich fand den jetzt auch das erste Mal nicht bedeutend schlechter als Konrad Leimer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss sagen, der hat natürlich wenig Spielpraxis gehabt. Und die Kritikpunkte, die ich halt oft bei ihm hatte, der wusste gar nicht, wo er hinlaufen soll. Der lief offensiv falsch, der lief defensiv falsch. Der hatte kein Timing zum Ball. Und das sind alles so Sachen, ja, wenn du dann halt mal wirklich 3-4 Spiele am Stück machst, dann kommt das halt natürlich schon besser. So, als wenn du halt vorher die ganze Zeit in and out verletzt und so weiter und so fort. Und das macht er jetzt wirklich ganz okay. Er läuft nicht mehr zwingend immer falsch. Er gewinnt auch mal einen wichtigen Zweikampf. Er schaltet sich so in die Offensive ein, dass die Ader am Kopf von Jo Kimmich nicht gleich zu explodieren droht. Ja, also muss man sagen, ich mache jetzt kein Active Backrowing, aber ich habe es auch wirklich auf meinem Zettel stehen, Bowie macht sich, und den wollte ich tatsächlich auch noch lobend ansprechen. Und ich hätte ihn beinahe schon in meine Kickbase-Mannschaft genommen, einfach um es den anderen ein bisschen zu zeigen. Ich gewinne sogar mit Bowie, aber naja, einerlei.
Okay, also ich habe auf jeden Fall den Screenshot gespeichert von der Nachricht, die du da mal an mich geschickt hast vor ein paar Wochen, und die werde ich dann irgendwann rausziehen können, wenn vielleicht so eine Zockeraktion wie sein gechippter Pass im Strafraum, wenn sowas dann mal gut geht. Wobei das auch wieder so eine Sache war, die Bayern, wenn sie dann anfangen, alles mit Hacke Spitze zu machen, ja, ist es diesmal nicht schiefgegangen. Misha, hast du noch was auf dem Zettel zu einem der beiden Teams?
Nö, ich wollte eigentlich auch nur sagen, ich fand Frankfurt nicht schlecht. Und Bayern halt sehr gut. So, ich glaube auch, man muss da jetzt nicht voll frustriert gerade nach Hause gehen als Frankfurt-Fan. Ich habe das Atletico-Spiel nicht gesehen, ob das mehr Anlass zur Frustration
ist. Ja, doch, das war hart. Atletico. Okay, ja. Allerdings auch mit dem ganzen Setting erwartbar. Also, dass es schwer werden würde, war auch klar. Aber es tut, auch wenn du es erwartest, nochmal einen anderen Maßstab zu bekommen, an dem du gemessen wirst, tut es, glaube ich, trotzdem weh, wenn du es dann genauso erlebst und es eigentlich auch relativ klar war, also so wie ich dieses Spiel gesehen habe. Ich habe so mit einem Auge gesehen, aber ja, das war heftig. Ansonsten,
ich habe nur noch hinzuzufügen, ja, dass der Diaz nur eine Vorlage gegeben hat, weil es nur 3-0 ausgegangen. Du hast zwei,
stimmt,
Vorlagen gesagt.
Ja, richtig. Tja, guck mal an. Das
war trotzdem ein ganz okayer Abend. Zwei Tore, eine Vorlage.
Da war bestimmt irgendwas mit drin, irgendwie der Pfostenschuss von Kane, vielleicht hat er den aufgelegt. Kaum zu glauben, okay, dass der nicht drin war. Ansonsten danke
Kane
ich jedem
vielleicht noch. Sorry, ja? Das 11 Tore jetzt?
Ja.
Irgendwie, das, also ich finde das schon auch so ein bisschen frustrierend, wenn das so einer der, ich weiß nicht, Top 3 oder Top 4 Stürmer der Premier League kommt in die Bundesliga und dann halt, ne, also keine Konkurrenz, absolut gar keine Konkurrenz zu irgendwem. Der Typ ist halt, ja, der beste Stürmer der Liga und mit Abstand.
Das und mehr
zeigt,
Tore man, jetzt
zeigt schon auch den Abstand von, was, mehr Tore
als? Mehr Tore als Peter Mayer, auf jeden Fall, zum Saisonstart. Peter Mayer, googeln, wer es nicht, jo, kennt.
Ja, also Harry Kane, definitiv, das haben ja alle gesehen, deswegen bin ich da nicht nochmal drauf eingegangen. Ja. Wir gucken, wie sein Fuß jetzt heilt. Und wenn jemand die Bewegung von der Hand zum Ball entdeckt bei dem Doan-Handspiel, ich freue mich über Bilder, die mir das zeigen. Ich habe diese ganze Begründung nicht verstanden, aber ich finde jetzt auch, da ein großes Thema draus zu machen, wäre Quatsch bei der Art und Weise, wie dieses Spiel gelaufen ist. Für Eintracht Frankfurt, das jetzt auf Rang 7 abgerutscht ist mit 9 Punkten, geht es nach der Länderspielpause weiter, auswärts beim SC Freiburg und dann zu Hause gegen den FC Liverpool in der Champions League. Bayern wiederum wird nach der Länderspielpause zu Hause gegen Borussia Dortmund spielen. Und da können wir uns alle drauf freuen. Nicht zuletzt deshalb, weil Dortmund der Bayern-Verfolger ist. Mit 14 Punkten hat man zwar schon 4 Punkte Rückstand, aber es lag auch am Ergebnis dieses Wochenendes, dass eben diese Lücke ein bisschen größer geworden ist. Denn gegen Leipzig hatte der BVB ein anspruchsvolles Spiel vor sich, und das wurde nicht so viel leichter, als in der 7. Minute Christoph Baumgartner schon das 1:0 erzielen konnte. Allerdings, der BVB schafft es auszugleichen. Jan Kaut in der 23. Minute zum 1:1. Dazwischen gibt es ein paar gelbe Karten. Hüben wie drüben. Es ist ein sehr intensives Spiel, und das setzt sich jetzt auch auf dem Chancenzettel sofort. Leipzig hat einige gute Chancen, aber hinten raus vor allem der BVB. Allerdings keins der beiden Teams kann noch irgendeine davon verwerten. Deswegen bleibt es eben bei diesem 1:1. Und die Frage ist, Mischa, wie ist denn das aus Sicht des BVB zu bewerten, der ja auch eigentlich einen unglaublichen Lauf hat? Man ist noch ungeschlagen in dieser Saison, und zwar wettbewerbsübergreifend.
Ich glaube auch, dass man sich tendenziell das Spiel auf die Habenseite schreiben kann. Einfach weil Leipzig ist eben, müsste ein Gegner auf Augenhöhe sein und hat aber kein Spiel unter der Woche gehabt. Und dass man da eigentlich auch am Ende des Spiels tendenziell so ein bisschen mehr Chancen auf den Sieg hat als Leipzig, finde ich irgendwie auch erklärungsbedürftig.
Mhm.
Ansonsten, mir hat das Spiel irgendwie auch Spaß gemacht. Ich dachte, ich habe gar nicht so viel Dortmund gesehen in letzter Zeit und höre dann aber immer, dass sie halt im Prinzip gar kein Gegentor bekommen und sobald sie mal führen, Kovac dann so ein Bollwerk irgendwie aufgebaut hätte. Und so war das Spiel für mich jetzt gar nicht, sondern das war ziemlich dynamisch und ziemlich offen. Häufig mit so einem Spiel, wo der Ball dann so ins Mittelfeld kommt und es dann sehr intensive Duelle gibt und dann, wer sich daraus befreit, hat so ein bisschen Platz und kann dynamisch nach vorne spielen. Es hat jetzt so aus neutraler Sicht, finde ich, ziemlich viel Spaß gemacht, sich es anzugucken. Mit den Einzelspielern, die dieses Tempo haben und so, sowieso.
Ja, das ist eben wirklich das Interessante. Also der BVB unheimlich stabil. Wie gesagt, erst 4 Gegentreffer in dieser Bundesliga-Saison und 3 davon am ersten Spieltag gegen St. Pauli. Da werdet ihr jetzt relativ leicht herausfinden, wenn man 1:1 jetzt gespielt hat, dass man dazwischen keinen einzigen Gegentreffer kassiert hat. Nichtsdestotrotz gibt's natürlich immer wieder Kritik an der Art und Weise. Es wird dann viel im Konjunktiv über den BVB gesprochen, auch hier im Rasenfunk, weil man hätte ja hier und da mal auch ein Gegentor kassieren können und wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Ich weiß nicht, Flo, was du von dem Spiel gesehen hast, aber du hast ja definitiv ein bisschen Dortmund verfolgt.
Einiges.
Wie blickst du denn da drauf? Also was soll denn Niko Kovac noch machen, bis er mal gelobt wird von allen?
Also ich weiß nicht, ich finde, ihr macht mir Dortmund im Vergleich zu Leipzig ein bisschen zu gut. Also das zweite Ding von Baumgartner kann durchaus reinfallen. Hat dann danach nochmal eine Chance, wo Kobel sehr gut hält. Von Dortmund habe ich hinten raus eigentlich nur die eine Szene gesehen, wo Fabio Silva dann noch von Seiwald richtig abgekocht wird und wo Brandt diese Kopfballbogenlampe macht.
Und Bellingham, der gerade noch abgeblockt wird von Raum. Das waren doch 3 ganz gute Chancen hinten raus.
Stimmt, ja, den gab's noch. Ja, aber also ich fand unterm Strich Leipzig sogar ein bisschen gefährlicher. So.
Mhm.
Ich habe mich natürlich das auch gerade nochmal, oder ich habe mich da nochmal mit dem Expected Goals Wert abgesichert. Ja, er war nämlich auch pro Leipzig. Nein, also war wirklich mein Eindruck.
Und zwar richtig hoch, 1,1 zu 0,9. Das ist natürlich ein heftiger Unterschied.
Ja, aber ihr habt mir gerade so erzählt, dass Dortmund der Bayernjäger ist und Leipzig nichts kann. Das sehe ich ein bisschen anders.
Ich überspitze.
Ich fand, also was Dortmund natürlich gut tut, ist einer wie Schlotterberg hinten drin, der, obwohl er nach 6 Minuten schon übermotiviert gelb sieht, was dann auch noch zum Gegentor führt, der Freistoß, hat er das sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr ordentlich gemacht und gibt halt sich so einer Abwehr extrem Stabilität. So. Und wenn der halt gut drauf ist und wenn der gesund ist, dann wird Dortmund an diesem Klassenziel, wenig Gegentore zu kriegen, auf jeden Fall festhalten können. Ich habe ein bisschen überrascht, dass Brandt nicht gespielt hat von Anfang an, aber es hat so ein bisschen die Rotation und die 3 vorne sind ja super und Sabitzer hat jetzt, glaube ich, auch keinen, hat der angefangen?
So weiß ich jetzt. Ja.
Doch, der hat angefangen. Ja, also hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Aber ich finde halt auch, wenn man auf die Leipziger Mannschaft schaut, die halt echt eine extrem junge Mannschaft haben, die fahren dann nach Dortmund und holen verdienten Punkt. Hat man letztes Jahr schon auch schlechter gesehen von denen oder am ersten Spieltag schon auch mal schlechter gesehen gegen die Bayern. Und also ich fand das eigentlich ein Match auf Augenhöhe, das auch Leipzig hätte gewinnen können. So, und dann hätte man, glaube ich, nochmal ganz anders über Dortmund gesprochen, als ihr das jetzt am Anfang gemacht habt. Deswegen wollte ich da nochmal kurz die Handbremse ziehen.
Ja, also ich glaube, dann sehen wir es gar nicht so unterschiedlich. Ich sehe, glaube ich, nur Leipzig und Dortmund tendenziell auch mehr auf Augenhöhe. Also das sind für mich halt 2 Champions League Teams. Je nachdem, wer gerade das bessere Jahr hat, kann da vielleicht tendenziell mehr Druck auf Bayern machen. Und ja, also bei Leipzig würde ich auch sagen, die Formkurve geht stark nach oben. Das sah am Anfang, fand ich, noch sehr viel nach Stückwerk aus, also am Anfang der Saison, nicht am Anfang des Spiels. Weil es sind halt auch sehr viele neue Spieler, aber Bakayoko macht mir richtig Spaß, wenn ich den sehe. Der hat halt richtig Tempo, kann sich durchsetzen. Romelu, so kommt so langsam auch irgendwie rein. Und ja, das, ich weiß nicht, ich finde das, ich bin halt noch gespannt, wie das mit Seiwald und so auf Dauer wird und wie, also ob Leipzig diese Sechserposition irgendwie mal gut dauerhaft besetzt bekommt. Das war ja letzte Saison dann schon.
Aber ich finde, dass der das richtig gut macht. Also Seiwald macht da echt ein, ja, ich finde schon, dass der da einen guten Job macht.
Der hatte so viele unsaubere Kontakte wieder und auch deswegen dann so ungenaue Anschlussaktionen, dass quasi der erste Kontakt ist nicht ganz sauber und deswegen kommt dann der Pass nicht ordentlich. Das ist mir in dem Spiel wieder richtig aufgefallen.
Also ich fand dieses nennendes Mittelfeld mit Uwet Raogo, der einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat, auch körperlich jetzt im letzten Jahr, wo er viel die Seuche hatte, und eben mit Baumgartner, der jetzt da plötzlich wie Raum einer der Leader ist in dieser Mannschaft, und da vorangeht und auch das Tor gemacht hat, nicht ganz ohne Grund. Und dann hast du ja eh nur noch Orban und Gulaschi und der Rest ist halt irgendwie neu / Kindergeburtstag, also jung, ja. Und ja, also gut, wenn du jetzt bei Seiwald viele unsaubere Aktionen gesehen hast, okay, ich bewerte jetzt eher so auch wie er den, also ich sehe da halt eher auf der Position da auch das, wie ist die Verbindung in der Defensive, und da finde ich, macht er halt viele Wege und schaut, dass er echt da den Laden zusammenhält und dann kommt halt so eine Hero-Aktion wie gegen Fabio Silva dazu, wo die gar nicht spektakulär aussieht, aber wenn der Stürmer ein bisschen mehr Spielpraxis hat und einfach diesen Vorteil nutzt, dass er vor dem anderen Mann dran ist, dann schießt er den aus 5 Metern einfach rein und Seiwald hat sich aber so schlau angestellt, sich um den rumzudrehen und ihn dann mit, das sieht so unspektakulär aus, aber es war eine Verhinderung einer 90-prozentigen Torchance, sage ich jetzt mal. Also ich finde ihn da halt sehr wach und ich finde, dass er das auch ganz anständig macht. Und die haben halt so ein bisschen, ja, jetzt mal so Klarheit, die haben halt so ein bisschen ausgesiebt, finde ich. Das finde ich ja auch immer ganz, ganz reinigend, dass man halt sagt, okay, der Junge, der soll da jetzt mal spielen, ja. Es gibt nur noch eine Option 2 und 3, aber nicht mehr 7, 8, 9. Ja, so ein Haidara kommt jetzt erst wieder zurück ins Team. Aber du hast halt abgegeben und, oder aussortiert, die halt keine Rolle mehr spielen.
Ja, okay.
Wie ist denn das mit Schlager? Ist da irgendwie eine Perspektive, ob der jemals zurückkommt oder muss man damit nicht mehr rechnen?
Natürlich kommt er irgendwann zurück, aber ich glaube fest, mit dem Plan solltest du nicht, so wie bisher die Verletzungshistorie von ihm war bei Leipzig. Und das stimmt schon. Also ich wollte jetzt auch nicht zu kritisch über Seiwald reden. Mich hat's nur gewundert, weil diese Aktion, die war wirklich super, das stimmt. Das war richtig, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Und witzigerweise waren ansonsten sehr viele Defensivaktionen gut. Vor allem David Raum hat ein irres Spiel gemacht an beiden Enden des Feldes, absolut unfassbar. Hat ja auch nochmal so ein Last-Minute-Tackling in der 82. Genau, das ist der geblockte Schuss von Bellingham. Das war super von ihm. Und ausgerechnet die Alten, in Anführungszeichen. Also Orban hatte 2 wackelige Szenen mit dabei. Peter Gulaschi war auch einmal nicht zur Stelle, ansonsten aber so solide wie immer. Und ansonsten sind es tatsächlich die jungen Spieler, bei denen du das auch manchmal merkst. Also Bakayoko war auch irgendwann in so einem Modus, wo er gar nicht mehr geguckt hat, wo seine Mitspieler stehen. Also das sollte man ihm noch beibringen. Und ich finde, Romulo muss beim vermeintlichen 2:1 bei dem Abseitstreffer, also da muss Romulo die Abseitslinie im Blick haben und nicht, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer da den Ball erobert hatte und dann auf ihn gelegt hat. Aber er verlässt sich einfach drauf, dass hinter ihm vielleicht noch jemand steht, der das Abseits aufhebt. Das geht nicht. Du musst dich an dem vorderen Verteidiger orientieren. Aber ich finde, und das ist eben der Grund, warum ich auch aus Dortmunder Sicht positiv aus diesem Spiel rausgehen würde. Klar kann Leipzig das auch gewinnen und Leipzig hatte gute Chancen, aber dass hinten raus das Team, das die Mehrfachbelastung hat, eindeutig die Chancen hat und eigentlich die Möglichkeit hat, das zu gewinnen und dass es der BVB nicht verliert. Ich glaube, früher hätte man genau ein solches Spiel verloren. Du gehst in Rückstand, der Gegner ist super gut im Pressing. Also die haben einfach, Dortmund hatte in den ersten 15 Minuten, glaube ich, keine strukturierte Ballbesitzphase, weil immer gleich ein Gegenspieler am Mann war und es nie längere Ballbesitzphasen geben konnte. Sie konnten nur tief und weit und vertikal und das haben sie dann aber auch gut gemacht. Also genau so ein Spiel hätte Dortmund verloren und dass die es dann geschafft haben mit ihren Einwechslungen, also Groß, Silva, Bellingham und Brandt kommen und die erste Aktion von Groß ist gleich tiefer Pass auf Benzibaini, der ist bis an die Grundlinie durchgegangen, legt auf Bellingham und das ist dann diese große Chance. Ich fand das beeindruckend vom BVB und gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass man auch unter der Woche 4:1 gegen Bilbao gewonnen hat. Also Ja. Daher kommt so ein bisschen meine Positivität, muss ich sagen, weil als das so losging mit 0-1, dachte ich mir, na jetzt, das kann ja was werden.
Wenn man wirklich was Kovac zugute halten möchte, dann, dass er es halt schafft, die Stärken seiner Spieler auch wirklich mehr zu tragen zu bringen, als es vielleicht früher der Fall. Also Stärken, Schwächen kaschieren. Gutes Beispiel ist halt Jan Couto oder Kaut oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt, der nach hinten wirklich Defizite hat, aber Dortmund schafft es jetzt halt wirklich seine Stärken vorne einzusetzen. Und jetzt hat er eben auch 2 Tore gemacht und auch die eine Gerassi-Chance, glaube ich, sehr gut vorbereitet. Er kann zwar noch keine 90 Minuten irgendwie durchspielen, so außer in Turin, wenn er dann noch Blödsinn macht in der Nachspielzeit. Aber also er wird relativ häufig früh ausgewechselt. Gestern war er, glaube ich, auch nur 60 Minuten drauf. Aber ja. Das hat er ganz gut gemacht. Doch,
muss man ja sagen. Vielleicht auch nochmal da hinzufügend, das kann vielleicht schon kalter Kaffee für die meisten Leute sein, die Dortmund und Kovac irgendwie länger beobachten. Aber ich finde so ein Adeyemi, ich finde es schon auch interessant, weil der hatte kein gutes Spiel. Der hat es halt immer wieder versucht und ist dann irgendwo hängen geblieben. Aber er hat dann halt nicht aufgehört. Also trotzdem weiter gut gegen den Ball gearbeitet und weiter irgendwie diese Dribblings versucht und war auch häufig an 2 vorbei und ist am 3. hängen geblieben. Also das waren so keine nur mit dem, also ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, aber ich glaube, der soll das schon auch machen, weil es war schon noch kurz davor, dass er manchmal dann halt durchgekommen wäre und das finde ich dann schon anders als letzte Saison, dass das halt immer weitergeht und ich meine, Bayer sowieso und ja, Gerassi, dem mache ich ja bei dem Spiel halt keinen Vorwurf, der hatte es sehr schwer, ne?
Ja, aber Kovac auch erster Weg nach dem Abpfiff ging dann auch zu Adeyemi, ihn in den Arm genommen. Also merkst, da ist schon so ein bisschen auch Vertrauen da. Und auch wenn der halt auch kein gutes Spiel macht, dann muss man den mal in den Arm nehmen und dann geht's, glaube ich, wieder. Und dann schauen wir mal, bis halt der erste Muskelfaserriss dann wieder kommt. Aber wir hoffen alle nicht, dass es soweit kommt, weil der junge Mann macht wirklich Spaß, finde ich.
Ja, und vor allem Adeyemi und Bayer, die liefern halt auch das, was Niko Kovac haben will. Also ich habe mich da ja fast ein bisschen drüber lustig gemacht. In seiner Wolfsburger Zeit hat er damals erzählt, dass die großen Teams, was die großen Teams statistisch von den weniger großen Teams unterscheidet, dass das immer die Tiefenläufe seien. Tiefenläufe, Tiefenläufe, Tiefenläufe. Und da habe ich mich halt insofern drüber lustig gemacht, weil ich glaube, dass große Teams noch ein bisschen mehr ausmacht. Ich denke, dass Niko Kovac das auch so sieht, aber er wollte halt einen Punkt machen. Und es war halt sehr lustig, weil der VfL Wolfsburg damals unfassbar schlecht bei Tiefenläufen war und das einfach nicht hinbekommen hat, auch nach mehreren Monaten Kovac. Und jetzt mit Bayer und Adeyemi, also bei Adeyemi würde ich auch sagen, kein gutes Spiel gemacht, aber als er ausgewechselt wurde, dachte ich mir auch, den könnte man jetzt eigentlich für so Umschaltsituationen auch ganz gut gebrauchen. Also das zeigt, auch an einem nicht perfekten Tag hat er eine Qualität, die er bieten kann, die perfekt auf das passt, was Niko Kovac haben will. Und das ist schon, also das ist jetzt wirklich ein Kovac-Team und es waren wirklich viele Dinge, die auch schiefgehen hätten können. Also Waldemar Anton zum Beispiel, der dann oft hinter Jan Kaut die Rechtsverteidigerposition einnehmen musste, der hatte da manche Probleme. Einmal geht er viel zu gierig auf Nusa und wird völlig nass gemacht von dem. Und bei dem Kopfball gegen Baumgartner, der dann zu der Romelu-Chance führt, sieht er auch nicht so gut aus. Aber das alles bringt eben Dortmund nicht mehr zum Crumblen. Also das ist, sie können diese Widerstände wettmachen. Und das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn die 1-2 verloren hätten, dann wäre das trotzdem kein schlimmes Spiel vom BVB gewesen. Ich fand wirklich, also gerade, dass die auch hinten raus dann noch so viele Chancen hatten, dass sie jetzt dabei geblieben sind, Leipzig auch nicht vorbei haben ziehen lassen. Ich glaube, das hätte sehr wehgetan jetzt vor der Länderspielpause. Ich muss sagen, der BVB, ich bin sehr überrascht positiv.
Ja, ihr seht aber auch beide wahrscheinlich in der Champions League nächste Saison, oder? Also das, ich würde sagen, Dortmund. Das ist meine Erwartung. Ach so. Und ich sehe Dortmund und Leipzig Ach so. Grundsätzlich auf Platz 4 in also oder unter den besten 4 in dieser Saison. Und ja, genau, deswegen Spiel auf Augenhöhe auf einem ganz guten Niveau. Ich würde sagen, passt alles. Die Erwartungen werden erfüllt.
Also sehe ich bei beiden auf jeden Fall als Anspruch. Bei Leipzig muss ich sagen, da gibt es ein paar Themen, da würde ich Leipzig intern nochmal drüber sprechen. Also es kann nicht sein, dass Dortmund hinten raus nochmal so viele Chancen hat. Ich finde, im Anlaufen war Bakayoko manchmal total, also das hat gar keinen Sinn ergeben, was er da gemacht hat. Ich glaube, da wusste er nicht, was er tun sollte. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass Diomonde zu spät zur Teambesprechung kam und deswegen nicht in der Startelf stand. Vielleicht wusste der den Pressingplan besser. Ich kann es nicht sagen. aber an sich von den Qualitäten her muss das der Anspruch von Leipzig sein und da zeigt es ja auch hin und das hast du ja dann auch gesehen, als zum Beispiel auch ein Diamondé dann eingewechselt wurde, auch ein Bansusi, wenn der einmal einen ordentlichen Pass spielt und nicht so in den Rücken von, ich weiß gerade gar nicht, könnte sogar Baku gewesen sein auf dem rechten Flügel, dann gibt es nochmal eine Großchance, also. Ich glaube, die sehen wir da beide. Für Dortmund geht es jetzt dann eben, wie gesagt, nach der Länderspielpause zum FC Bayern und dann nach Kopenhagen. Raber Leipzig wiederum wird zu Hause den HSV empfangen. Und damit haben wir Rang 1, Rang 2 und Rang 3 in der Tabelle besprochen. Kommen wir zu Rang 4 und hätten wir jetzt nur das Spiel gesehen, wären wir vielleicht nicht unbedingt davon ausgegangen, dass das der VfB Stuttgart ist, denn der VfB hat sich gegen den ersten FC Heidenheim sehr, sehr schwer getan und das in einer wirklich anspruchsvollen Woche. Wir hatten am letzten Spieltag dieses 2:1 in Köln, das haben ja Caro und ihre Gäste in der letzten Sendung besprochen, dann ein 0:2 in Basel und jetzt ein Spiel gegen Heidenheim, bei dem man ja auch schon vorher weiß, das wird nicht schön. Denn Heidenheim schafft es einem, die Freude am Spiel zu rauben, zumindest in der Regel. Und das war auch in diesem Spiel so. Sehr, sehr lange tut sich der VfB schwer, aber eine gute Offensivaktion, die hat man dann doch und die hat Bilal Elkanus. Und das ist, wenn man das Spiel gesehen hat, vielleicht nicht ganz zufällig gewesen, denn der war definitiv einer der Besten beim VfB und der trifft eine 65. Minute zum 1:0. Und dann schafft es Stuttgart, diesen Vorsprung zu verteidigen. Demirovic erzielt eigentlich auch noch ein sehr schönes 2:0. Das zählt dann nicht wegen eines Ziehens, bei dem der Gegenspieler auch zieht. Ist so eine Hätte-wäre-wenn-Entscheidung, über die wir wahrscheinlich viel gesprochen hätten. Hätte Heidenheim irgendwie noch ein Tor erzielt und es wäre 1:1 ausgegangen. Aber Mischa, so war es ja nicht. Heidenheim kommt am Ende bei 5 Schüssen raus, hat ein großes Offensivproblem. Aber um mal kurz beim VfB zu bleiben, wie hat dir denn Stuttgart gefallen?
Das finde ich eine sehr, sehr schwierige Frage, wie mir der Stuttgart gefallen hat, weil es kommt auch wieder auf diese Erwartung an. Wenn man Stuttgart letzte Saison gesehen hat, wo es tabellarisch nicht so gut aussah, aber die waren halt spielerisch wahnsinnig gut vor der letzten Saison sowieso. Und so wie Heidenheim gerade drauf ist, dann hat man, glaube ich, schon so ein bisschen die Erwartung, dass Stuttgart den Ball eigentlich gar nicht abgenommen bekommen wird von Heidenheim und die herspielt und 2 oder 3-0 besiegt und es da überhaupt keine Frage gibt. Und so war das Spiel in den ersten, ja, ich weiß nicht, in den ersten 60 Minuten eben noch nicht so. Stuttgart kommt besser rein, aber Heidenheim schafft es dann irgendwie auch mit guten Defensivaktionen den Ball zu erobern. Bolzt am Anfang auch nur nach vorne, aber bekommt so mehr und mehr Sicherheit. Also man hatte auch so das Gefühl, okay, also Heidenheim traut sich dann mehr. Und da hätte ich als VfB-Fan dann doch so leichte Sorge bekommen, diese ersten 60 Minuten. Und dann passiert aber halt doch das, was irgendwie klar ist mit der Zeit, wenn, also Heidenheim muss wahnsinnig viel Aufwand betreiben und schafft es dann irgendwann nicht mehr so dagegen zu halten. Stuttgart wechselt ein bisschen, flankt mehr, gewinnt mehr zweite Bälle, hat mehr Kontrolle, schießt dann relativ schnell auch das 1:0. Und danach haben sie halt echt auch noch einige Kontersituationen, die im Ansatz schön ausgespielt sind. Letzter Pass fehlt da, oder nicht schön ausgespielt, sondern schön gespielt. Und dann eben im letzten Pass nicht schön ausgespielt sind. Und deswegen wird's halt bis zum Ende knapp. Das Spiel kann auch 1:1 ausgehen. Aber ja, ich würde sagen, letztendlich, nee, souverän ist falsch, aber für ein Spiel nach der Europa League kann man damit zufrieden sein. Ja, doch, man kann damit zufrieden sein, würde ich sagen.
Also Stuttgart kann zufrieden sein, aber dir hat jetzt der VfB nicht sonderlich gut gefallen.
Ja, aber ich finde es okay.
Ja,
so, ja.
Ja, ja, ja. Na klar. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Das war kein gutes Spiel vom VfB. Ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben, also wenn man so behäbig nach vorne spielt, dann braucht man halt auch irgendwie so diese individuelle Stärke, aber die war halt auch nicht vorhanden. So, dann habe ich den Satz mir aufgeschrieben und dann fällt halt das Tor, wie durch halt eine individuell sehr, sehr starke Aktion. So, dann haben sie mich ein bisschen Lügen gestraft. Was mir aufgefallen ist, ist, dass halt die Energie im Spiel hat sich beim VfB stark verändert, als Stiller eingewechselt wurde. Und es lag jetzt gar nicht mal daran, dass Stiller dann brillant war, hat auch erstmal einen Ballverlust gehabt und so, aber du hast einfach gemerkt, jetzt ist halt irgendwie der Chef beim VfB auf dem Platz und schon war die Mannschaft ein bisschen mehr im Flow. Und dieses Tor lag ja förmlich in diesen ein, zwei Minuten so in der Luft. Da gab es noch eine starke Aktion von dem Rechtsverteidiger, vom Assignon, der den Ball kurz vor der Torauslinie noch rettet sozusagen, und also dass es keinen Abstoß gibt, weil du hast gemerkt, der VfB tut und macht, und in dieser Situation dann ein paar Sekunden später, 20, 30 Sekunden, weil der VfB eben im Ballbesitz bleibt, nochmal rumspielt, fällt dann eben auch das Tor. Und da hast du einfach gemerkt, da war dann Energie drin, und dann haben sie es einfach in dieser Situation mit der Brechstange sozusagen den Ball irgendwie reingekriegt, und es war dann auch noch schön am Ende. Und ich glaube, das sind halt so für so eine Mannschaft, die sich ja auch erst finden muss, da sind ja auch viele neue Spieler dabei, sind solche Spiele wie jetzt in Folge St. Pauli, Köln, Heidenheim, dass du knapp, also auch St. Pauli war 2-0, aber schon auch ein knappes Spiel, ein enges Spiel, Köln 2-1, jetzt 1-0, dass du die gewinnst, das gibt so einer Mannschaft halt wirklich Sicherheit und dann vielleicht auch so diesen Nährboden, dann auch mal wieder das zu spielen, was der Trainer ja eigentlich auch sehen will von der Mannschaft. Aber das, unterm Strich ist es halt ein Arbeitssieg, der aber, glaube ich, für die Seele der Mannschaft, nicht für die Fanseele, sondern für die Seele der Mannschaft halt extrem wichtig ist, dass du so ein Spiel gewinnst. Egal wie. Am Ende. In also dieser Woche, ja, wo du in Basel halt verlierst, wo du eigentlich die bessere Mannschaft warst und dir am Ende denkst, Heiland, ja. Zack.
Kann man die bessere Mannschaft sein, wenn man verteidigt wie Fuß? Also.
Also, nee, ja, also ich sehe das jetzt, also aus, ich sehe das jetzt aus Sicht eines VfB-Spielers, der ging vielleicht aus diesem Basel-Spiel raus und sieht dann, ey, wir schießen hier 40 Mal aufs Tor und verlieren 0-2. Was ist denn das?
Ja. Klar, und so. Marvin Hitz war natürlich da wesentlich beteiligt, aber ich glaube schon, also ich würde allem zustimmen, was ihr sagt, und das deckt sich auch mit meinem Gefühl, dass das quasi auch, also gerade dieses Stiller kommt und jemand übernimmt Verantwortung, jemand sagt, gib mir den Ball, ich mache das schon, ja, gib mir den Ball, auch wenn ich unter Stress stehe, ich mache das trotzdem. Das war das, was die ganze Zeit vorher gefehlt hat. Aber ich finde, es gibt schon so zwei, drei Themen, die sich jetzt durchziehen für den VfB, bei denen man aufpassen muss, dass man jetzt nicht immer nur vom Ergebnis her denkt, auch wenn es positiv ist, sondern also dieses Verantwortung übernehmen ist ein ganz großes Thema, und das kannst du an der Personalie festmachen, das ist Atakan Karasor. Der hat wieder kein gutes Spiel gehabt, und das hatte seinen Grund, warum es besser wurde, als Stiller kam. Und ich meine, da scheint ja schon eine Vorentscheidung gefallen, aber du hast wieder gesehen, es funktioniert nicht. Das zweite ist, finde ich aber, die Positionierung von manchen Spielern ist gar nicht gut, und damit meine ich gar nicht die neuen, also El Canus oder Buanani, scheint mich irgendwie herauszufordern um 10:30 abends, oder auch Assignon, sondern interessanterweise auch Leveling und Mittelstädt. Ja. Keine Ahnung, was die in manchen Situationen vorhatten, aber es war seltsam.
Schlechte Raumaufteilung hatte ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, und deshalb bei einem Team, das sich darüber definiert. Also muss, und ja, da muss man ja fragen, liegt das jetzt an Sebastian Hoeneß, liegt das am fehlenden Training oder liegt das an den Spielern? Aber man muss schon eine Antwort finden.
Ich glaube, dass sie mit den zwei zentralen Spielern halt so noch nicht gespielt haben. Und die dann halt wirklich so ein bisschen, also von da weg hat dann so ein bisschen so dieses, wer geht denn jetzt eigentlich in welchen Raum?
Also meinst du Cema und Karasor als zentrale Spieler?
Ja. Ja. Mhm. Also das war, glaube ich, so ein bisschen der Hemmschuh. So ein bisschen, weil wenn die wissen, wie sie sich positionieren, wer ist jetzt der defensivere, wer ist der offensivere Part, wer läuft mal in die Tiefe oder hinter die Kette, wer bietet sich da mal an, dann können sich die anderen, die außen mit dranhängen, ja auch besser dran orientieren. Und ich hatte das Gefühl, die waren oft irgendwie, haben sich so gegenseitig so ein bisschen blockiert im Spiel nach vorne. Und dann wusste dann auch nicht der Mittelstädt, soll ich jetzt den Leveling überholen? Nee, da steht ja eh schon so weit vorne. Soll ich jetzt in den Halbraum gehen? Nee, weil dann ist ja hinten der wieder frei. Also ich glaube, das war so ein bisschen das Grundthema.
Hm. So. Ist halt schon riskant, weil ich meine, sie spielen weiterhin so viel nach vorne, und ich fand es jetzt auch defensiv, da waren schon immer Lücken dabei, und ich fand es dann, also wenn man vielleicht einen kurzen Blick auch dann auf Heidenheim legt, ich fand es halt echt oft ein bisschen traurig, wenn die den Ball gewonnen haben oder auch mal irgendwie sich halbwegs in eine gute Position nach vorne gebracht haben, wie lang dann irgendwie Kaufmann braucht, um den Ball zu nehmen und nach vorn zu gehen. Und dann merkt man halt, okay, das ist individuelle Klasse, bedeutet halt Ballannahme, Ballmitnahme in die Aktion zu kommen, dass das halt irgendwie schnell gehen muss. Und da ist Heidenheim wirklich einfach eine Klasse schlechter als die meisten anderen Teams.
Ja, aber
das
auch,
ist schon heftig.
Aber auch nur, weil halt jetzt wirklich beinahe der Busfahrer hätte spielen müssen. Also die hatten,
stimmt,
so viele, klar, Ausfälle. Und wenn die mit der ersten, also da waren schon 6, 7 Leute dabei, die nicht oder eben nicht dabei, Und also ich maße mir wirklich nicht an, alle Bundesligaspiele wirklich zu kennen, aber was da bei Hoffenheim, Heidenheim heute auf der Bank saß und dann auch eingewechselt wurde.
Ja, ja.
Kölle, Weigl, Wagner, die 18-, 19-jährige Burschen, die sind mir jetzt noch nicht so oft untergekommen. Und,
nee, und die kommen halt auch nicht aus der Bayern-Akademie, sondern halt ja. Heidenheim, ne? Ja.
Ja, und wenn sie aus der Bayern-Akademie kommen wie Ibrahimovic, dann heißt es auch erstmal nur nichts. Denn ja, der ist genau. definitiv ein talentierter Fußballer, aber ob der zu Heidenheim ja. passt, das habe ich bisher ehrlicherweise noch nicht gesehen.
Aber nichtsdestotrotz, ich finde es halt auch, also man hat trotzdem 60 Minuten sich gedacht, habe ich mir gedacht, Heidenheim in der Aufstellung, also mit dem Rumpfkader in Stuttgart trotzdem noch irgendwie bei der Musik dabei sein und nicht nur hinten den Bus parken und jeden Ball langkloppen, sondern wirklich versuchen, da Fußball zu spielen, fand ich schon Hut ab. Und aber natürlich war es unterm Strich dann auch zu wenig, ja, muss man sagen, aber das liegt halt dann so ein bisschen, dass halt dann auch das Tempo gefehlt hat, weil halt auch die schnellen Spieler verletzt sind.
Ja, und ihnen fehlt ein klarer Stürmer. Und das ist nämlich, ja. das wäre nämlich tatsächlich der letzte Punkt, den ich aus VfB-Sicht auch nach diesem Spiel kritisch sehen würde. Also ja, Heidenheim hatte nur 5 Schüsse und nur einen Expected Goals-Wert von 0,38. Aber hätte irgendjemand von uns die Hand dafür ins Feuer gelegt, in der 80. Minute noch, dass Heidenheim hier nicht vielleicht doch irgendwie noch ein Tor reinmacht? Also ich nicht, weil ich nämlich der VfB-Abwehr nicht vertraut habe. Und das, obwohl Heidenheim so viele Defizite im Spiel nach vorne hatte und ja auch, ja, du hast es ja schon umrissen, wie man auch aufstellen musste. Und das ist nämlich, glaube ich, auch was, was der VfB eben, also auch noch eben auf der To-Do-Liste hat. Und das muss auch besser werden, obwohl die Ergebnisse jetzt gestimmt haben, aber die Leistung dazu eben nicht immer. Und in dem Spiel hat man jetzt verdient gewonnen, weil man eben in den entscheidenden Momenten auch einfach viel, viel besser war, das muss man sagen. Aber es hätte halt auch wieder Unglücklichen ans Eis geben können. Und damit hat der VfB ja sehr gute Erfahrung, total unglücklich gegen Heidenheim sogar zu verlieren. Das war ja in der letzten Saison so ein absurdes Spiel.
Ja, Heidenheim war ja noch ungeschlagen in Stuttgart in der Bundesliga. Also, ich glaube, verloren und 3-3 in Stuttgart gespielt in den 2 Jahren. Und jetzt haben sie jetzt erstmal in Stuttgart gewonnen. Ja, aber Stuttgart braucht halt immer, du merkst ja in dieser Mannschaft, so, wenn sich, weil du halt eben auch gesagt hast, Stürmer, Knipser, es war jetzt nicht das Spiel von Demirovic, auch wenn er dieses eine Tor noch macht, das dann abgepfiffen wird, weiß ich auch nicht, ob man das abpfeifen muss, ehrlich gesagt. Aber ja, Undav fehlt halt. Also und halt nicht der Undav andauernd verletzt und hier und da, sondern der Undav von vor 2 Jahren, den sie dann fest verpflichtet haben, auch für eine hübsche Stange Geld, wo sie halt auch sagen, okay, das ist halt ein Stürmer, der macht halt 15 bis 20 Tore im Jahr. So. Und wenn der halt nicht da ist und ein Woltemade in Newcastle kickt, dann müssen sich halt erstmal andere finden, die dann da so in die Bresche springen. Und
ja, und halt sie müssen sich auch ein Herz nehmen. Also ich fand das bezeichnend, dass eine ganze Zeit lang die gefährlichsten Offensivaktionen immer kamen, wenn Jeff Chabot angedribbelt ist.
Ja.
Weil A, wurde er nicht aufgenommen, weil alle anderen waren ja zugestellt von Heidenheim. Und B, war er derjenige, der dann gesagt hat, okay, gut, mir reicht's jetzt, ich dribbel jetzt vorne rein und dann bämst ich das Ding einfach aufs Tor. Und da musste ja Ramay ja auch tatsächlich hin. Ja. Und sowas, also das war so ein bisschen so ein Mafropanus-Style, so wie früher. Sowas. Genau, das braucht halt der VfB manchmal. Und vielleicht sollte es aber nicht immer von Jeff Chabot kommen, denn der ist ein guter Spieler. Aber ein bisschen besser wäre es schon, wenn er in der Restverteidigung bliebe.
Aber er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich fand den wirklich
super. Mega
war,
gut.
Man könnte fast sagen, er war der beste Stuttgart auf dem Platz, so von der Präsenz her. Und so war gut.
Hey, aber ich meine, Stuttgart kann jetzt ja wirklich sehr zufrieden in diese Länderspielpause gehen. Ja, punktetechnisch ist super. Potenzial sieht man irgendwo auch. Probleme sieht man auch. Ich bin auch noch gespannt, wo das hingeht. Also ich kann's echt noch gar nicht sagen, weil ich finde es schon spielerisch, wie gesagt, aktuell unter Hoeneß fast am schlechtesten. So, aber es ist halt auch irgendwie, letztes Jahr hat halt Woltemade viel ersetzt und der ist jetzt auch weg. Das ist jetzt schon nochmal eine recht große Aufgabe, das wieder dahin zu setzen. Und das ist halt, es passiert auch nicht automatisch, dass ein Verein wie Stuttgart so schönen Fußball spielt. Also meistens so mit den Top 3 schönsten Fußball in der Bundesliga. Das, ja, muss halt irgendwie auch immer wieder hergestellt werden.
Mhm. Aber du hast ja völlig recht, die Zwischenbilanz, die ist sehr positiv. 12 Punkte, Rang 4 und es geht dann nach der Länderspielpause zum VfL Wolfsburg. Für den ersten FC Heidenheim ist die Situation eine andere. Da heißt es jetzt erstmal Verletzte wieder gesund kriegen. Einige davon werden ja auch noch länger ausfallen. Aktuell ist es Rang 18 mit 3 Punkten. Man hat aber noch Anschluss zu den Plätzen oben drüber. Es folgt ein Heimspiel gegen Werder Bremen für Heidenheim. Man wird nicht wieder die Pfannen rausholen müssen, wie damals in der Relegation, wenn sich da noch jemand dran erinnert. Aber ja, ein wichtiges Spiel ist es definitiv, aber das wissen die Heidenheimer selbst auch. Und ähnlich wichtig war die Partie für Leverkusen zu Hause gegen den ersten FC Union. Leverkusen kommt, seitdem Kasper Jöhmand übernommen hat, ergebnistechnisch wirklich super durch. Also ja, man könnte jetzt auch sagen, gegen PSV Eindhoven unter der Woche hätte man auch gewinnen können, aber mit dem 1-1 war man zumindest meinem Konferenzeindruck nach eigentlich relativ fair bedient. Und gegen Union muss man sagen, dass Leverkusen auch ergebnistechnisch wieder sehr gut wegkommt. Union hat die ersten Chancen, es sind aber ehrlicherweise keine großen. Die nutzt Union auch nicht. Und dann kann Poku das erste Tor schießen in der 33. Minute. Danach verletzt sich Grimaldo schlimmer am Kopf. Das ist tatsächlich eine schlechte Nachricht, weil der vorher im Grunde auch Spielmacher, Sechser, Achter und manchmal sogar einlaufender Stürmer war. Der musste ersetzt werden. Aber Frederik Rönno hat in diesem Spiel zumindest Leverkusen unter die Arme gegriffen in der 49. Minute. Begeht dann Fehlpass auf Kofane, der dribbelt ihn aus, trifft zum 2-0. Es folgt eine wilde Phase, in der Union noch ein paar weitere Chancen zulässt. Es gibt auch noch ein Abseitstor von Garcia. Aber am Ende bleibt es dabei und dieses Spiel endet eben mit 2-0 für Leverkusen. Das heißt, Flo, das läuft jetzt wieder sehr, sehr gut bei Leverkusen. Wie hat dir denn das Team in dem Spiel gefallen?
Also, das war so ein klassisches Heim 2-0 von der Mannschaft, die auf dem Papier besser ist als der Gegner. Ein paar schwierige Phasen im Spiel zu überstehen hat. Und wenn das dann gut läuft, dann fällt ein Tor. Und dann kriegst du ein Geschenk. Dann läuft alles für dich und alles für gegen den Gegner. Und daran kann sich so eine junge, auch neu, komplett neu zusammengestellte Mannschaft dann natürlich aufrichten. Und hinten raus kann es dann auch 3-0, 4-0 ausgehen. Aber vom ganzen Spielverlauf her, auch eben von der Anfangsphase Union eher so die Chancen gehabt, kann das auch ein bisschen anders laufen. Aber ich finde, man sieht jetzt schon so langsam auch das, was Jüllmann mit dieser Mannschaft will, was finde ich jetzt gar nicht so viel anders ist, als es jetzt irgendwie vorher der Fall war bei Leverkusen. Man merkt, dass Grimaldo der absolute Leader mittlerweile in dieser Mannschaft ist und sich da halt auch extrem viel dran aufrichtet, was der da so fabriziert auf dem Platz, weil das macht er nämlich überall und Standards eh. Und vorne spannende junge Menschen, so möchte ich es jetzt mal formulieren, mit Ernest Poku, wenn jemand kommt, der bei Alkmaar, glaube ich, in 50 Eredivisie-Spiele 3 Tore gemacht hat und bei Leverkusen hat er jetzt schon nach 6 Bundesligaspieltagen 2 Tore. Dann ist es jetzt erstmal was, wo ich sage, boah, da hat er gut drauf gesattelt, ohne jetzt der holländischen Liga zu nahe treten zu wollen. Dass du so einen jungen Mann reinwirfst, vorne wie Kofane, der dann natürlich jetzt nicht ein Monsterspiel gemacht hat, aber halt auch für sein Anlaufen belohnt wird und das Geschenk dann auch herzlich auspackt, das ihm Renault macht, ist doch auch eine schöne Geschichte für so einen jungen Kerl. Und mit Tillmann hast du halt einen, bei dem ist der Knoten jetzt noch gar nicht so richtig aufgegangen bei Leverkusen. Aber er macht unglaublich viel fürs Spiel, er macht unglaublich viel für die Offensive, der ist in vielen Szenen irgendwie dabei und du merkst so richtig so, da fehlt jetzt einfach mal dieses eine Spiel, wo er zwei Hütten macht und dann ja, dann ist der da wirklich auch ein Fixpunkt in der Bayer-Offensive. Also da geht schon viel in die richtige Richtung, aber ich habe halt da auch eine Mannschaft gesehen, als dann Grimaldo raus ist, hat man sich ja schon so gedacht, so boah, also jetzt sind da wirklich eigentlich nur neue Leute auf dem Platz. Also so ein paar, die noch aus der alten Saison sind, aber so ein Garcia hat ja auch nicht immer gespielt bei Leverkusen. Der muss jetzt da irgendwie in diese Chaka-Rolle rein. Tabsoba, ja okay, der war noch da. Aber ansonsten Flecken neu, Bade, Kwanzaa neu, die drei vorne, die ich angesprochen habe, neu, Also Luki Vázquez, da komme ich immer noch nicht drauf klar, dass der da im Leverkusen-Trikot rumrennt und auch schön das Tor vorbereitet hat, also sehr schön zurückgelegt. Also das ist ja im Grunde eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft von der 1 bis zur 11. Und bisschen verwundert ich für eine Mannschaft, die vor 2 Jahren noch Meister war. Aber da muss man denen jetzt auch, finde ich, einfach so eine Phase zugestehen, wo sie auch mal 1-1 gegen Eindhoven spielen. Ja, was bestimmt jetzt nicht so geplant war, dass man da nicht die 3 Punkte holt. Und habe eben auch mal einen 2-0 Heimsieg gegen Union mitnimmt, wo nicht alles perfekt lief. Aber man am Ende sich da wirklich auch dran aufrichten kann. So.
Ja, und ich glaube nämlich wirklich, dass man bei dem Spiel jetzt sagen kann, dass Leverkusen das begonnen hat in der ersten Spielminute und dass Leverkusen so bis zu den Einwechslungen dann, also sie waren dann nicht schlechter, aber dann waren halt andere Spieler auf dem Feld. Also ich würde sagen, dass Leverkusen in der 65. Minute, das schien so eine richtige Evolution gewesen zu sein. Eben genau das, was du sagst, dass dann auf einmal war Leichtigkeit da, Vertikalität war da, Chancen waren da, verschiedene Spieler hatten Chancen und einen finde ich, der hatte sein Breakout-Spiel, Aleix Garcia. Finde, der war fantastisch. Der hatte 163 Ballkontakte, der hat 152 Pässe gespielt bei einer 97%igen Passquote und der hat nicht nur links und rechts quer verteilt, sondern der hat immer nach vorne geguckt, der hat auf Tillmann gepasst, der hat
den Ball vom 0-1
Poku geschickt, der Ball vom 0-1.
Klasse.
Hätte er das 2-0 gemacht, wo er eben ganz knapp im Abseits steht, dann hätten wir auch genau darüber gesprochen, dass er quasi damit seine Leistung gekrönt hat. Also ganz, ganz fantastisch. Mit ihm ist dann auch Ibrahima Maza immer besser geworden. Der hatte ja auch dann diesen Pfostenschuss zum Beispiel. Und das fand ich, war an dem Spiel wirklich interessant zu sehen, dass eben Leverkusen innerhalb dieses Spiels sich offenbar weiterentwickelt hat. Kann jetzt auch eine Overreaction sein, aber es wirkte schon auf jeden Fall so. Und Garcia war da der neue Dreh- und Angelpunkt. Und es wurde dann auch nicht so viel schlechter. Also ich wollte jetzt nichts gegen Andrich Hofmann sagen, die später noch kamen. Die hatten ja auch noch ihre Chancen. Vor allem Hofmann kann selber vielleicht noch sein Tor erzielen. Und wer weiß, ob dann vielleicht bei ihm auch ein berühmter Knoten geplatzt ist. Aber das war schon wirklich beeindruckend zu sehen, wie sich da auch trotz des Grimaldo-Ausfalls, der ja auch blutig war, also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, er hat einen Ellenbogen an den Kopf bekommen und hatte dann eine blutige Wunde und musste mit der Trage vom Feld gebracht werden. Malik Tillmann hat nach dem Spiel gesagt, er wollte eigentlich noch weiterspielen. Also so viel zum Thema, ob wir vielleicht die Spieler drüber entscheiden lassen, ob sie nach Kopftreffern weiterspielen. Ich weiß es ja nicht. Aber gut, es soll nur ein Cut gewesen sein. Aber auf der anderen Seite, Flo, haben wir ja auch noch Union Berlin.
Yes.
Und was fangen wir jetzt mit denen an? Also es waren 5-4-1 in der eigenen Hälfte. Man hat schon auch erkannt, wie sie versucht haben, Leverkusen das Leben schwer zu machen. Und in Teilen ist es ja auch gelungen. Aber als eben dann Leverkusen mal zu Leverkusen wurde und vor allem hinten raus, als Union dann auch umgestellt hat auf Viererkette und Offensiv, dann ist es ja auch ein bisschen erklärbar. Aber man hat insgesamt schon ganz schön viel zugelassen und wenig selbst gehabt. Also defensiv war man immer wieder in Unterzahl, was ich ein bisschen absurd
fand. Das hat mich auch gewundert.
Da vielleicht auch noch Fragen, weil ich meine, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber es stehen auch 26% Ballbesitz da. Waren die dann wenigstens so gegen den Ball im Spiel drin oder wurden die jetzt wirklich so komplett?
Also 26% finde ich, spiegelt es nicht so wirklich wider, weil sie am Anfang echt ein paar gute Offensivaktionen hatten und da hätten sie auch in Führung gehen können und das waren jetzt nicht nur reine Kontersituationen. Also was sie relativ häufig versucht haben, war über Querfeld aus der zentralen Defensive den Diago Richtung Burke, weil wahrscheinlich irgendjemand gedacht hat, der Grimaldo läuft überall rum auf dem Platz, der wird nicht hinten links so viel seinen Raum verteidigen, spiel man mal dahin. Problem, da gibt's halt auch noch Tabsoba und der hat das ganz ordentlich gemacht. So, ja. Aber das war so ein bisschen so das, ja, ein Teil des Plans, glaube ich, so Diagonalbälle zu spielen, um da irgendwie hinter die Außenverteidiger oder die hohen Außen zu kommen, um halt das Spiel vorne breit zu machen. Hat so leidlich geklappt. Ich glaube, aus Union-Sicht fängt man jetzt danach, jetzt nach so einem Spiel nicht an, irgendwie alles aufzubrechen, weil man hatte die Chancen am Anfang in Leverkusen, gehst in Führung, läuft das Spiel ganz anders, weil Leverkusen dann mit dieser neu zusammengestellten Mannschaft auch ganz anders, glaube ich, auf so einen Gegentreffer reagiert und sich dann auch erstmal finden muss und es auch so ein Selbstbewusstseinsthema ist. Dann gehst du mit 0-1 in die Kabine und nach 2 Minuten legt dein eigener Torwart denen das 2-0 hin. Ja, dann ist vorbei. Ja, also dann kannst du natürlich wieder kommen, ja, aber hätte man nicht mehr, und wenn man dann ein Tor schießt, dann wackelt die Mannschaft wieder. Ja, schon. Aber du spielst in Leverkusen, du betreibst einen relativ hohen Aufwand in der ersten Halbzeit und dann legst du in der 47. Minute den Ball selber rein, dann bist du 2-0 hinten und dann wird es halt verdammt schwer, dann noch irgendwas mitzunehmen als Union Berlin. So. Und fand Döki so ein bisschen unglücklich in ein, zwei Aktionen hintenrum. Renault hatte, wie gesagt, auch nicht seinen besten Tag, wobei ich die Reaktion gut fand von ihm. Also, dass er, also im Zurücklaufen haut er sich gegen den Kopf, das war jetzt noch nicht so gut, aber er überschreitet ihn, nimmt den Ball raus und die Ersten kommen zum Kondolieren und er sagt schon, nee, hau ab, ich weiß, alles gut. So, also das fand ich gut, so als Reaktion von Torwart. Sagen, ich weiß, es ist mein Fehler, aber ich gehe jetzt nicht ins Tal der Leiden oder ziehe andere Leute damit runter. Der hat das dann, hat einen aufs Kinn genommen und hat es dann auch gut ertragen, sage ich jetzt mal. Und ja, Expected Goals 0,7 ist halt auch nicht so geil, muss man sagen.
Gut, auch bei FB-Refs sind es 0,9, nehmen wir mal die positiveren Zahlen. Aber okay. Ja, ich glaube, dass du schon gut zusammengefasst hast, wieso die Perspektive von Union sein könnte. Aber ich würde gern zwei Sachen ergänzen, die ich untypisch für Union fand und wo ich jetzt quasi drauf achten würde, sehen wir das in kommenden Wochen auch noch, weil dann hat Union ein Problem. Also beim 0:1 zum Beispiel, das fällt ja so, dass Late sehr weit nach vorne verteidigt und dann verliert er da aber, oder spielt einen Fehlpass, das ist es. Und er kommt dann zurück in die Kette und der ist aber auch rechtzeitig da. Also es ist jetzt nicht so ein Riesenproblem. Leverkusen kontert in Unterzahl und warum können die sich dann trotzdem ein bisschen in den Strafraum reinspielen und am Ende steht Poku komplett frei? Weil alle Unioner, und das sind 6 Stück in dieser Szene, in die letzte Kette fallen.
Tief gehen.
Also alle gehen tief, deswegen geht der Raum auf und aus dem Raum heraus spielen sie halt dann einmal tief und dann wieder zurück in den Rückraum und zack, ist das Tor gefallen. Und das ist ein Abwehrverhalten, das war jetzt nur eine Szene, also ich will es jetzt auch nicht überbewerten, aber das habe ich von Unioner Teams selten gesehen, weil das einfach nicht gut war. Und da kann man auch Gründe für finden, also jetzt Late ist er jetzt erst wieder zurück und du hast ja auch schon Doki angesprochen, der hatte seine Probleme. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich mit Leo Querfeld im Zentrum der Dreierkette, ob ich damit so warm werde oder nicht. Und Khedira,
ich glaube, das ist eher, aber ja, da ist es der Gedanke halt im Vortrag. Also ich spiele den
im
Ball
Aufbau,
nach vorne.
Ja, genau. Ja, ja, das glaube ich auch, ja. So. Das kann schon sein.
Aber und ich bin da bei dir. Also.
Und sie ziehen natürlich so breit, dass er ja im Aufbau dann eher links steht von Renault und nicht rechts. Und rechts steht Doki und sie wollen eben halt über links eröffnen. Das stimmt.
Ja, aber hast du das Gefühl, dass du weißt, was sie spielen wollen? Ich nämlich immer noch nicht so richtig.
Also, nee, also ich habe auch quasi diese diagonalen Bälle gesehen, aber davon ist ja, glaube ich, kein einziger angekommen. Zumindest hätte ich mir jetzt keine Situation.
Ich glaube, einmal von so einer Berkshaws, wo er ans Außennetz schießt, da ist es einmal irgendwie passiert. Aber dann auch mit einer Kopfballverlängerung, glaube ich.
Ja, also und dann geht's halt um schnell in die Tiefe kommen, Ilic irgendwie schicken vielleicht. Aber du hast es nicht so wirklich gesehen in dem Spiel. Und ich finde, da kommt nämlich noch so ein zweites Problem mit drauf. Also in dieser Partie hat mir Derek Höhn auf links gar nicht gefallen. Ich fand es mit Ball und ohne Ball einfach nicht gut genug gegen einen sehr guten Gegner. Deswegen, wie gesagt, nicht überbewerten, aber würde ich halt weiter beobachten. Und als Union dann umgestellt hat auf Viererkette, dann war es halt eigentlich total wild. Also da hast du gesehen, das ist natürlich auch extreme Qualität von Leverkusen, das ist mir schon klar. Deswegen, wie gesagt, ich will an alles quasi so ein kleines Sternchen dran haben, dass ich schon weiß, dass das ein harter Gegner war. Aber sie haben sich mit dieser Umstellung keine Chance herausgespielt, nennenswerter Art, und sind ständig in Konter gelaufen, in Unterzahl. Und Leverkusen hätte da mehrere Tore erzielen können. Und das war insgesamt schon ein bisschen hart, finde ich. Aber eine sehr gute Aktion, die Union-Fans in wirklich völliger Negierung dessen, was da gerade mit Grimaldo passiert ist, skandieren, steh auf, du Sau, und zwar mehrmals. Und dann geht Steffen Baumgart hin und sagt denen, könnt ihr mal bitte die Klappe halten? Und dann hören sie auch auf und skandieren etwas anderes, irgendwas pro Union. Das war vielleicht die erfolgreichste Unionsszene in diesem Spiel.
Karma-Punkte für Steffen Baumgart, man mag es kaum glauben. Innerhalb eines Fußballspiels, in der Emotion.
Ja, er hat das
Geschehen noch Zeichen und Wunder.
Aber wirklich, Union steht bei 7 Punkten, rutscht auf Rang 13 ab, wird nach dieser Länderspielpause zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach spielen. Für Leverkusen wiederum hält man den Anschluss an die Spitze, 11 Punkte sind es, das heißt man ist auf Rang 5 und wird jetzt dann bei Mainz 05 antreten. Da werden wir ein paar Kasper-Jüllmann-Geschichten hören. Jetzt haben wir die Plätze 1 bis 5 besprochen und logischerweise kommen wir jetzt zum ersten FC Köln. Denn der liegt nämlich vor dieser zweiten Länderspielpause auf Rang 6. Wie ist der FC dorthin gekommen? Unter anderem mit einem 1:0 bei der TSG aus Hoffenheim. Das war das Freitagabendspiel. Und El Mala war es, der nach einem Ballgewinn von Martel und einem tollen Solo zum 1:0 trifft. Es gibt zwar noch ein paar kleinere Chancen für Hoffenheim. Eine größere ist ein Strafstoß, der allerdings dann zu Recht wieder zurückgenommen wird. Da rettet der VAR Felix Zweier. Tobias Welz war der Video Assistant Referee. Es gibt dann Chancen auf beiden Seiten und gerade hinten raus ein Flankengewitter, wie wir es von Hoffenheim inzwischen schon kennen. Aber Köln bekommt dieses Spiel über die Zeit und holt damit eben einen Dreier, der jetzt zu 10 Punkten reicht und das nach 6 Spieltagen. Also es läuft ganz fantastisch beim FC. Mischa, wenn wir mal bei der Kölner Sicht beginnen, wie hat dir denn der FC gefallen?
Der FC hat mir sehr gut gefallen, wie eigentlich schon die ganze Saison. Also erstmal merkt man, die haben halt so ein Grundniveau einfach, das finde ich beeindruckend gut ist. Sind einfach gut organisiert gegen den Ball. Nicht ganz so wild wie andere Teams, also nicht ganz so hoch im Pressing, sondern erwarten den Gegner vielleicht auch ein bisschen tiefer, was finde ich fast schon unnormal ist, also oder ungewohnt in dieser Bundesliga-Saison, in der letzten auch, aber das gefällt mir halt gut. Und dann haben sie jetzt obendrauf halt noch mit El Mala so den einen Spieler, der dann in einer höheren Frequenz auch einfach was Besonderes macht. Vorher gab es immer so andere Spieler, die mal irgendwie gut drauf waren oder in einzelnen Situationen dann was Gutes gemacht haben, dass da ein Tor draus entstehen konnte. Aber ich fand sie vor allem, haben sie halt da defensiv geglänzt. Aber jetzt fand ich auch, also Hoffenheim ist so hoch angelaufen und die haben es dann immer wieder geschafft, den Ball hinter die Kette zu spielen. Das sah für mich auch nach einem Plan aus. Und ja, mit El Mala hat man dann halt auch einen, der, wenn der den Ball dann bekommt, ein oder zwei Spieler aussteigen lassen kann oder wie beim Tor dann drei, glaube ich. Und das ist für ein Team, das aufgestiegen ist, da muss man schon auch immer so ein bisschen Glück haben, dass man so ein Talent in den eigenen Reihen hat und das kann dann so eine Saison, wo man so von Platz 14 bis Platz 10 ist, vielleicht zu einer Saison machen, wo man von Platz 11 bis Platz 7 vielleicht stehen könnte.
Krass, dass du den FC jetzt nie überhaupt auf einen der Abstiegsränge hier getippt hast. Aber
vor der Saison schon, also aber okay. jetzt nicht mehr.
Das würde ich nämlich auch so sehen. Also es war auf jeden Fall ein gutes Spiel vom FC. Es gehört zur Wahrheit mit dazu, dass Marvin Schwäbe mehrmals toll pariert, dass Johannesson einmal, ich glaube, in der 22. Minute einen Konter wunderbar verhindert, indem er sehr gut nach hinten arbeitet, wie man heutzutage sagt. Aber dass der FC Chancen zulässt, das kann jetzt wirklich niemanden schocken. Und da musst du eben auch ein paar davon überstehen, ohne ein Gegentor zu bekommen. Und selbst wenn man das bekommen hätte, wer weiß, wie der FC dann hätte reagieren können.
Also ich will eigentlich gleich reingehen, weil das war jetzt gar kein, die TSG ist hier der ganz klar verdiente Sieger oder sonst irgendwas. Ich fand auch, das war ein Spiel auf Augenhöhe von zwei Teams, die ich eigentlich auf recht hohem Niveau sehe oder halt auf könnten an der Euroleague kratzen, weil ich die TSG da eigentlich auch drin sehe. Und also es hat mir jetzt besser gefallen als ein Spiel von, ich weiß nicht, Wolfsburg oder so, was ich gesehen habe.
Ja, also Wolfsburg, vielleicht da kommen wir gleich noch mit dazu.
Oder
da
wenn
muss
ihr
ich
jetzt
vorher ein bisschen
gegen Gladbach gesehen habe oder so,
reden, sonst muss ich hier ja FSK 18 dran machen an den Rasenfunk.
Aber ja, aber die TSG mit diesem, also hier einmal Touré finde ich super krass und dann aber dieses Aslani, Lemperle, Touré, da sind halt manchmal also auch richtig schöne Kombinationen dabei, die nicht so leicht zu verteidigen sind. Und das Spiel hätte unentschieden ausgehen können auch. Also das war auch einfach wieder, fand ich, ein ganz gutes Spiel mit recht offenem Ausgang, mit einer TSG, die, finde ich, ein bisschen zu kopflos anläuft vorne. Das ist offensiv und hat manchmal Lücken. Da würde ich sagen, das ist noch ein Problem. Aber die auf jeden Fall Tore schießen können. Auch wenn es jetzt, auch wenn sie es diesmal nicht gemacht haben.
Also.
Ja, muss man nicht mehr machen als 0 Tore daheim gegen Köln, wenn man oben mitspielen will? Also ich weiß es nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe auch, was du meinst. Aber ich fand es ein bisschen dünn. So. In dem Spiel.
Köln ist halt eine große Aufgabe. Ich glaube, das wird halt ein bisschen unterschätzt.
Nee, das stimmt. Köln macht das schon ganz gut und sie stehen jetzt auch nicht. Also man denkt ja so ein bisschen, das ist so Imposter-mäßig, wie wenn man da auf die ersten 9 der Tabelle guckt. Hä, Köln? Hallo? Und der HSV auch noch in den Top 9? Hä? Aber bei Köln ist das wirklich nicht ohne Grund, muss man schon sagen. Ich finde schon, dass sie das sehr, sehr anständig machen und man auch wirklich sieht, was sie da in diesem, wie wollen wir es nennen, 3-4-3, 3-4-2-1, was sie da gespielt haben, was sie da vorhaben. Und ich meine, so ein Kaminski, wer hätte es gedacht, ja? Also in Wolfsburg reiben die sich verwundert die Augen und sagen, okay, Junge, komm nächstes Jahr mal wieder und mach das dann auch mal bei uns so wieder. Also der hat ja ultra Bock momentan. Und El Mala ist ein aufregender Spieler, muss man sagen. Also ich hoffe, dass das bei dem so weitergeht, weil ich glaube, die Bundesliga braucht auch jetzt gerade nach diesem Transfersommer, wo halt so viel flöten gegangen ist an spannenden Spielern, an wirklich individueller Klasse, Leute, die jetzt da wirklich draufpacken. Und so ein junger Kerl aus Köln, das könnte schon einer sein, wo man sagt, ja, bitte, mach mehr solcher Tore, mach mehr solche Sachen, aber bitte packt ihn so ein bisschen in Watte und lass ihn das gar nicht so oft hören, dass er ein guter Fußballer ist, weil da geht sicherlich noch mehr.
Und also ich würde sagen, sofort zum Linksverteidiger umschulen, dann fährt er mit zur WM. Oder besser sogar noch Rechtsverteidiger, wenn das irgendwie ginge.
Ja. Und ansonsten habe ich mir bei Köln halt gedacht, so ein Lemperle wäre eigentlich noch ganz gut in der Mannschaft. Also der würde den schon ganz gut tun.
Nee, gucken. Nee, den brauchen sie doch eigentlich gar nicht.
Ob die den zurückgenommen hätten.
Das ist ja das. Der FC hat sich so weit entwickelt, dass er Tim Lemperle gar nicht mehr bräuchte. Und ich finde, und natürlich geht dieses Spiel normalerweise 1-1 aus. Sagen die Expected Goals, sagen die Chancen. Auf der anderen Seite muss allerdings auch Oliver Baumann ein paar Mal parieren. Also ich habe vorhin Marvin Schwäbe angesprochen. Auch der FC hatte noch weitere Chancen. Und während ich bei Köln sagen würde, da läuft sehr, sehr viel gut und man kann einen Plan erkennen und das ist strukturiert und so weiter, muss ich sagen, die Begeisterung für Hoffenheim, die ich bei dir so ein bisschen durchgehört habe, Mischa, die teile ich, also auf Grundlage dieses Spiels nicht, weil ja, echt Touré nicht? Ist gut, das wissen wir aber, hat aber auch völlig zu Recht in der 10. Minute schon gelb gesehen für so eine übermotivierte Aktion und ist so ein bisschen gelb-rot gefährdet, finde ich, schon durch dieses Spiel durchgegangen. Aber dann finde ich bei Hoffenheim 2 wesentliche Punkte in dem Spiel fast über die gesamte Zeit nicht gut. Das eine ist das Anlaufen, das hast du schon gesagt. Kopflos hast du es genannt. Würde ich zustimmen. Also irgendwie habe ich nicht gesehen, was ist der Pressing-Auslöser und wann wollt ihr drauflaufen, sondern das war halt mal so. Und das zweite war das Spiel mit Ball, weil du hast ja auch richtigerweise gesagt, der FC läuft jetzt nicht so wahnsinnig hoch an. Also in diesem Spiel ist er es in weiten Phasen nicht. Stand relativ tief Mittelfeldpressing, würde ich mal sagen. Also ist die Frage, wie spielst du da rein? Und das war eigentlich schon ganz interessant, weil Hoffenheim hatte im Aufbau so ein 3-1-3-2-1 Aufbau. Klingt wahnsinnig kompliziert. Das Einzige, was wichtig ist zu wissen, sie haben 2 Achter oder sie haben eigentlich 3 Offensivspieler ins Zentrum gestellt und hatten eigentlich immer eine Überzahl gegen die Sechser von Köln. Und zwar bis Köln in der zweiten Hälfte umgestellt hat. In der ersten Hälfte ist Köln im 5-2-3 gestanden, da waren es 3-2 im Zentrum. In der zweiten Hälfte war es 5-3-2, dann war es 3-3. Und dann habe ich mal die Pässe gezählt auf diese Spieler, die links und rechts von den Sechsern standen. Und das war mit einer Hand konnte ich die zählen. Die haben da einfach nicht hingespielt. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht der Plan gewesen sein, wenn ihr so viel Risiko geht, so viele Spieler nach vorne ins Angriffsdrittel zu stellen. Und sie hatten auch die Passwinkel. Sie haben, also manchmal haben die Innenverteidiger den Pass nicht gespielt. Manchmal waren die Pässe viel zu langsam und wurden viel zu leicht abgefangen. Manchmal haben sie es dann auch geändert und haben 3-2-Aufbau gemacht. Also da kam dann einer von den dreien zurück, weil er gemerkt hat, es geht hier jetzt nichts voran. Okay, ich helfe jetzt im Aufbau. Das war dann oft Abdullahu. Also, und das fand ich echt schwach von Hoffenheim. Und in der zweiten Hälfte dann, als es dann nur noch darum ging, kriegen wir es jetzt irgendwie noch hin, ein Tor zu erzielen, dann kam wieder das, was ich vorhin ja schon angesprochen habe. Dann gab es wieder dieses Flankengewitter.
Agent Zufall.
Auf Tim Lemperle.
Ja.
Oder Grischa Prömel war dann irgendwann der Zielspieler. Sie haben die Tiefe eigentlich gar nicht mehr angespielt, obwohl dann Bebu auf dem Feld stand. Und haben halt stattdessen, also sie haben gespielt, als hätten sie einen Zwei-Meter-Stürmer vorne drin. Und wen hatten sie eingewechselt? Prömel, Bebu, Kramaric, Mürstedt und Prass. Also Hoffenheim ja, ist Kramaric, wirklich ein Rätsel.
Und Kramaric kommt halt rein und will dann plötzlich alles alleine machen, weil er es halt irgendwie kacke findet, dass er nicht von Anfang an spielt. So. Also mir hat bei Hoffenheim auch so, ich habe das Spiel jetzt nicht ganz gesehen, aber eine längere Zusammenfassung mir angeschaut. Ich habe mir aufgeschrieben, die blaue Maus der Bundesliga. Also nicht die graue Maus, sondern das ist so ein bisschen, mir fehlt da so ein bisschen der Wow-Faktor. Das sind ganz nette Ansätze. Ja, Touré ist nett. Aslani war eine sehr gute Ergänzung, hat auch seine Momente in dem Spiel gehabt, ein, zwei. Aber ja, also der Ballverlust vom 0-1 war halt auch Wahnsinn im Mittelfeld von Doppelwopper, nenne ich ihn.
Burcher.
Und hinten raus habe ich halt dann nur noch diese Zufallsflanken gesehen, die du ja auch angeprangert hast.
Also ich würde auch sagen, dass es schlechter wurde. Ich sehe trotzdem Potenzial in dieser, also in diesen Kombinationen, die teilweise schön aussahen, von Touré, Aslani, Damar und so, die können sich schon ganz hübsch durchspielen. Ist natürlich die Frage, ob, da sollte man halt ab der 60., 70. ist es dann nicht ganz auf dem Niveau, wenn da irgendwie angefangen wird zu wechseln. Ich finde diese Außenverteidiger, Zufall Bernardo, ich finde das eigentlich ganz cool. Schon auch ein Upgrade einfach. Ich bin mir eigentlich, also was meine Frage schon noch ist, sind diese beiden Sechse, ich kann das noch nicht gut einschätzen, also wie gut die sind. Dafür habe ich Hoffenheim zu wenig gesehen. Hatten jetzt auch echt einfach ein hartes Auftaktprogramm. Und ich bin mal noch gespannt, aber ich sehe schon Potenzial. Mal gucken.
Ja.
Also ihr würdet sagen, Platz 7 nicht.
Ne, doch, klappt. Also Potenzial hat Hoffenheim immer, aber das ist wie bei Wolfsburg. Bei Wolfsburg siehst du auch immer Potenzial. Und wir werden noch über Wolfsburg sprechen. Liebe Wolfsburg-Fans,
wir lassen das weg heute.
Nee. Dieses Jahr ist, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr anders ist, dass sich dass Wolfsburg und Hoffenheim nicht immer in einem Satz genannt werden müssen.
Hoffenheim vor Köln oder hinter Köln am Ende? Tacheles. Ja,
da würde ich halt sagen, das ist richtig knapp. Die beiden würde ich, das Kampf um, also beide 7-9.
Ansage.
Ich glaube Hoffenheim vor Köln.
Also Hoffenheim muss wirklich sich mal überlegen. Also es sind auch fürchterlich schwach nach Ecken. Sie haben so viele Ecken. Zufall hat 18 Pässe aus ruhenden Bällen geschlagen. Es waren eben ganz viele Freistöße, ganz viele Ecken. Ich glaube 25 Flanken aus dem laufenden Spiel raus. Ich will jetzt nicht nur auf dem Flankenthema rumreiten, aber schön anzuschauen, was dann irgendwann nicht mehr, zumindest meinerseits. Aber das weiß Hoffenheim auch selber und so viel ist nicht passiert, weil trotz des harten Startprogramms, du hast ja zu Recht gesagt, Mischa, hat man ja schon 7 Punkte und das Startprogramm war ja mit eben Leverkusen, Frankfurt, Bayern nicht so einfach und jetzt Freiburg gegen Köln, die sind jetzt auch nicht gerade so schlecht in die Saison reingekommen. Also nach der Länderspielpause geht's zu St. Pauli. Da wird man dann gleich schon mal üben können. Da spielt man dann ein paar Tage später auch nochmal im DFB-Pokal. Da bin ich gespannt drauf. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Denn da muss Hoffenheim ein bisschen mehr zeigen. Und also ich sehe ehrlich gesagt gerade den FC vor der TSG. Da kann mich Köln bestätigen nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Über Augsburg sprechen wir auch gleich noch, aber erst kommen wir zu einem kurzen Zwischenteil. Ich will euch sagen, was es sonst noch so im Rasenfunk zu hören wird geben in dieser Woche. Es ist schon erschienen, vielleicht habt ihr es schon gesehen, eine Ligatour zur zweiten Liga. Die könnt ihr sehr gerne euch anhören. Da hat Marc mit Thomas Haufe und mit Anna Lautenbach gesprochen. Außerdem wird natürlich die Spieltagssendung zum Spieltag der Frauen rauskommen. Auch da sind wieder interessante Spiele passiert, kann ich euch jetzt schon empfehlen. Und in der letzten Woche ist eine Ligatour zum europäischen Männerfußball rausgekommen. Und da möchte ich euch danken für wirklich sensationelles Feedback im Forum. Wir haben nur in einem Nebenthema über die Söhne ehemals berühmter Fußballspieler gesprochen und wie die sich jetzt eben in europäischen Ligen machen. Und da kam so viele weitere Beispiele von euch im Forum, unter anderem, dass die drei Kluivert-Söhne es geschafft haben, innerhalb von 3 Tagen alle ein Tor zu erzielen bei ihren jeweiligen Teams. Also ganz fantastisch, wir hatten große Freude dran. Vielen Dank dafür, auch generell danke für euer Feedback zu allen Sendungen. Danke auch nochmal an der Stelle an Caro, dass sie die letzte Sendung moderiert hat. Ihr konntet vielleicht raushören, dass es da auch ein paar technische Probleme gab und gerade vor diesem Hintergrund hat sie das wirklich sensationell gemacht. Und ich würde euch auch bitten, dass ihr das mit einbezieht. Es ist nicht so einfach, so ein Ding hier auch technisch zu fahren. Also hier gleichzeitig zu sprechen und nebenher auch noch die Technik im Blick zu haben, dass hier die Aufnahme läuft und so. Das ist schon was. Da hatten bisher alle, die mal moderiert haben, sehr, sehr viel mit zu tun. Und Caro hat sich da wirklich ganz außerordentlich geschlagen. Außerdem an der Stelle noch ein anderer technischer Hinweis. Hin und wieder bekomme ich den Hinweis, dass bei Apple die Kapitelmarken nicht zu sehen seien im Podcast. Wir liefern die Kapitelmarken aus wie immer. Wenn ihr das auch habt und es auch nach einem Deabonnieren und Neuabonnieren des Feeds so bleibt, sagt mir bitte Bescheid mit einem Beispiel. Dann melde ich es nämlich unserem technischen Hoster und die gucken nochmal drauf. Und zuletzt noch eine weitere technische Sache. Wir suchen immer noch nach einer Lösung, dass wir Transkripte erstellen können zu den Folgen und Spielernamen dabei zuverlässig erkannt werden. Auch mit Datenbanken und so weiter haben wir es bisher noch nicht hinbekommen. Wenn ihr Erfahrung in dem Bereich habt und vielleicht Lust habt, uns da zu unterstützen, meldet euch sehr gerne. Im Forum gibt es da auch einen Thread oder ansonsten, ihr wisst ja, wie man uns kontaktieren kann. Und ansonsten danke ich euch sehr herzlich, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Matten1910, bei Oliver Minge, bei Bastard BB, bei Claudio und bei Nies. Vielen Dank für eure Unterstützung und wenn ihr mich auch zum Stolpern bringen wollt, wenn ich euren Supporter in den Namen hier vorlese, dann registriert euch einfach auf rasenfunk.de/supportersclub. Bedeutet einfach nur, dass wir eure E-Mail-Adresse haben, falls wir mal ein Newsletter an alle SupporterInnen rausschicken wollen. Passiert so 1-2 Mal im Jahr maximal. Und ich kann euch eben hier nach dem Zufallsprinzip danken. Auf rasenfunk.de erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht auf sämtlichen Wegen, über die man Geld verschicken kann. Außer Vero. Vero haben wir nicht, fällt mir gerade auf. Aber wahrscheinlich wissen gar nicht alle von euch, was Vero ist. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung. Und wir machen weiter mit diesem Spieltag und gehen jetzt, lösen uns jetzt von der Tabelle und blicken jetzt mal auf auch etwas überraschende Ergebnisse. Und da gehen wir beim ersten Spiel zum HSV. Wir gehen nach Hamburg im Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Mainz musste unter der Woche gegen Omonia Nicosia spielen, hat 1-0 dort gewonnen, aber gegen den HSV, da war das ein ganz anderer Schnack. 1-0 nach 6 Minuten durch Lokonga für die Gastgeber, 2-0 nach 10 Minuten durch Rayan Philipp und danach gibt's noch weitere Chancen für Hamburg. Dompe macht dann in der 52. Minute das 3-0 und Rayan Philipp in der 61. Minute mit dem 4-0, so ist es korrekt, seinen zweiten Treffer und damit auch den Deckel drauf. Flo, das war vielleicht das überraschendste Ergebnis dieses Spieltags, vor allem in der Art und Weise, wie es erzielt wurde, weil ich würde die These aufstellen, das war nicht mal zu hoch, dieses 4-0, oder?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Es lag aber halt schon viel auch daran, dass Mainz richtig, richtig kacke war. Also gerade am Anfang überhaupt keine Intensität irgendwie reingekriegt und die ersten 2 Tore so ja, fast schon blutleer irgendwie hingenommen, während der HSV halt wirklich Bock hatte, on fire war und die halt wirklich überpowert haben. Und also dann hast du so eine ganze Weile, wo es halt 2-0 für den HSV steht und Mainz sich so ein bisschen schüttelt und du das Gefühl hast so, ja, da müsste doch jetzt von Mainz jetzt langsam was kommen. Ja gut, es war eine europäische Woche und die haben jetzt irgendwie nicht die Einstellung zum Spiel gefunden in den ersten Minuten, aber jetzt muss doch Mainz, es kam halt nichts. Es kam halt so gar nichts. Und dann hat es der HSV in der zweiten Halbzeit dann einfach nochmal in der Phase so einen Zwischenspurt hingelegt. Und sinnbildlich war dann Dompe, der das einfach ganz gut symbolisiert hat, weil er eine Riesenchance liegen lässt zum 3-0. Also wirklich hätten wahrscheinlich wir drei auch irgendwie gemacht. Aber statt da halt dann irgendwie in sich zusammenzubrechen oder irgendwie daraus eine Flatter zu kriegen, nimmt dann Ball in der nächsten Situation und schweißt ihn einfach aus dem ganz spitzen Winkel ins kurze Eck rein und macht so das 3-0 Deckel drauf. Und Philipp war ja gar nicht zu bändigen. Der legt dann sogar noch einen nach und es steht irgendwie 4-0 und ganz Hamburg liegt sich irgendwie in den Armen und denkt schon wieder, an den Europapokal oder was weiß ich. Ich nicht, aber der Hamburger schon, glaube ich.
Weiß ich nicht.
Er ist ja begeisterungsfähig. Aber es war der höchste Bundesligasieg seit 2013, habe ich geguckt. Damals ein sportliches 5-0 in Nürnberg. Hattrick von Pierre-Michel Lasogga innerhalb von 8 Minuten. Ja, also
krass.
Wer diesen Namen hört, weiß, wie lange das hält. Aber also was ich an Hamburg halt echt cool finde, ist so dieses, die hatten wirklich einen extrem langen Weg jetzt durch die Vorbereitung und die ersten Spiele hin zu einer Bundesligamannschaft zu werden. Und spätestens mit dem Spiel heute habe ich den Eindruck, ja, die sind jetzt wirklich eine Bundesligamannschaft. Und zwar jetzt nicht eine, die da irgendwo mitspielt, sondern die halt eben auch so einen Gegner wie Mainz 4-0 zu Hause schlagen kann. Und das war harte Arbeit. Das waren auch viele empfindliche Niederlagen, vor allem auch dann schon so am Anfang der Saison und auch noch in der Vorbereitung, wo sie, glaube ich, wirklich nur auf die Fresse bekommen haben, so ein bisschen. Aber die sind halt in so einem, also deren Chance war ja zu sagen, Mainz kommt von so einem Nicosia-Spiel. Das hat jetzt der Verein Mainz jetzt auch nicht ewig im Blut, diesen Rhythmus, Donnerstag, Sonntag, Europa League, so eine Reise. Und deren Chance war, reinzugehen und sofort Feuer, 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 Feuer. Und da hat man ja manchmal das Problem, dass man überdreht. Und das haben die halt nicht gemacht. Sondern die haben dieses Feuer halt wirklich so reingebracht, dass sie die Mainzer wirklich kalt erwischt haben und die dann wirklich überpowert haben. Und das ging auch mit vielen langen Bällen, aber du hast ja gemerkt, die zweiten Bälle waren auch sofort da. Die wichtigen Zweikämpfe wurden gewonnen. Dann hast du halt bei Mainz einen Ersatztorwart drin, der halt beim ersten den Ball halt eigentlich schon zur Seite abwehren muss und nicht nur gegen den Pfosten, und der Nachschuss ist dann drin. Bei dem Dompe-Tor schaut er halt auch nicht ganz glücklich aus, obwohl er leicht abgefälscht war noch, und da mache ich ihm sogar noch weniger einen Vorwurf als beim ersten. Aber es summiert sich halt dann und dann geht halt so ein Spiel 4-0 aus, wenn halt so eine Mainzer Mannschaft einfach alarmierend schlecht in den Zweikämpfen ist.
Okay, dann lass uns jetzt kurz bei Mainz bleiben und dann loben wir noch ein bisschen den HSV. Mainz ist jetzt auf Rang 16 abgerutscht, hat erst 4 Punkte und hat dieses Spiel auch in der Höhe verdient mit 0-4 verloren. Wie viel Sorgen muss man sich machen?
Ich finde schon, Mainz ist halt so in den letzten Jahren immer so eine Momentumsmannschaft gewesen für mich. Mhm. Die haben dann immer so Phasen gehabt, wo sie entweder halt sehr viel verloren haben oder jetzt in den letzten Jahren eher Phasen, wo sie sehr viel gewonnen haben. So, und gerade ist das Momentum, auch mit diesem Stretch Europa zu spielen, in der Bundesliga eher schlecht. So. Und es hat auch eine Mannschaft, wo ich jetzt aktuell jetzt auch niemanden im Team sehe, an dem sich andere groß aufrichten. So. Also.
Auch kein Amiri?
Ja. Ich fand den heute nicht so besonders. Also.
Ja, fair.
Ja, macht er also, halt jetzt. Ja.
Ich finde das eigentlich, das ist für mich aktuell die spannende Frage, ob das gerade so das typische Mainz-Ding ist oder nicht, weil das stimmt. Es gibt immer Trainer, übernehmen Mainz auf Platz 16, führen sie fast in den Champions League und dann irgendwann, ja, geht's dann irgendwie wieder bergab. Dann kommt ein Trainer, der genau das Gleiche macht, nämlich auch wieder nur auf Intensität geht, irgendwie so ein, zwei Spieler, die vorher verletzt waren, kommen wieder zurück und es läuft wieder und dann geht's wieder bergab. Das war jetzt irgendwie 2-3 Mal so. Ich frage mich aber halt, ob das gerade wirklich so ist oder ob halt nicht sich dieses Team noch ein bisschen finden muss, wegen kein Burkhardt mehr da und so. Das ist dann ja schon eine größere Sache. Also aber ich bin da auch voll unsicher und ich bekomme halt auch noch dazu so ein bisschen Heidenheim-Vibes von letzter Saison. Also ein Team, das halt enorm über Intensität geht, das ihren besten Spieler weggekauft bekommt und dann die Dreifachbelastung hat. Das ist halt oft keine gute Mischung einfach. Und weil das fragil war bei Mainz vorher auch schon, also das ist schon immer so ein bisschen, wenn es 5% weniger war, war es halt ein Problem. Aber ich meine, man hat ja trotzdem auch gesehen, was sie können. Gegen wen war dieses Spiel, wo sie 4-0 gewinnen und Sano dann irgendwie so.
Rosenborg.
Ich weiß nicht.
So sind sie ja in
die 4-1 Konferenz Rosenborg, 4-1 Augsburg waren die zwei Augsburg. Guten Spiele.
Ah, ja. Okay, gegen Augsburg. Ja, okay. Naja. Ja. Also, ich weiß nicht, wie viel Sorgen ich mir machen würde. Ich glaube schon noch grundsätzlich haben die genug Qualität und so, dass das klappen müsste.
Der Max möchte ganz viel sagen zu Mainz. Ich sehe es schon.
Also ich glaube,
Max, sag mir, teile deine Sorgen mit uns.
Also Sorgen muss man sich erst machen, wenn man weniger Verletzte hat und trotzdem schlecht spielt. Also Nordin auf rechts und in dem Fall auch Mbene auf links, das hat halt gar nicht funktioniert. Und Sorgen musst du dir machen, wenn du es nicht schaffst, eine Änderung in deinem Spiel zu bekommen. Und jetzt sind wir aber dann an einem Punkt, der dann schon wirklich nicht so trivial ist, weil das eine sind quasi Verletzte und Sperren, Zentner und so weiter und so fort. Und vielleicht auch so ein bisschen Frische bei Sano und Amiri, glaube ich, das in dem Spiel erkannt zu haben. Vielleicht auch schon bei Nicosia, das habe ich aber wirklich nur mit einem Auge gesehen, aber das war auch schon, man konnte es sehr leicht mit einem Auge sehen und das sagt schon einiges über dieses Spiel. Aber was halt das große Problem ist bei Mainz, sind zwei Sachen. Das eine, dass man dachte, dass man Burkhardt durch Hollerbach ersetzen kann und der ersetzt halt nur Teilaspekte von Burkhardt, nämlich die Geschwindigkeit im Umschalten und das Attackieren der Tiefe. Was machst du aber, wenn du hinten liegst und der Gegner sagt, naja, jetzt könnt ihr ruhig mal kommen, wir warten mal hier auf euch, weil wir jetzt euch auskontern. Und so hat es der HSV gemacht, mit diesen immer gleichen langen Bällen, die auch immer gleich erfolgreich waren. Das ist das eine Problem. Wie kannst du quasi Chancen herausspielen, wenn nicht Amiri eine Idee hat? Und dann fangen sie nämlich wie immer wieder an zu flanken. Und auch hier gibt es keine Zielspieler für diese Flanken. Es ist einfach, es ist fast schon tragikomisch, das mit anzugucken in so einem Spiel. Und das zweite ist, dass die Abwehr auch einfach, also in dem Spiel war die Abwehr ein ganz, ganz großes Problem. Die Räume hinter der Abwehr waren riesig. Die Verteidigung der Tiefe hat gar nicht geklappt. Der HSV hatte einen sehr guten Matchplan. Ich glaube, dass im Matchplan vom HSV, also wahrscheinlich, wenn man da das, was sie sich vorgenommen haben, nochmal durchgeht, werden die an alles einen Haken machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Aber da standen jetzt auch nicht die super komplexen Dinge mit drin, sondern da stand halt unter anderem mit drin, naja, wir locken sie im Pressing und dann spielen wir den langen Ball und den verlängern wir in die Tiefe und dann sind wir ja ganz schön schnell und dann wird das schon. Und genau so wurde es nämlich auch und deswegen hatte der HSV ständig Situationen, die aussahen wie der krasseste Konter überhaupt, weil die immer wieder 4-3 gelaufen sind in der letzten Kette. Und dann denkt man sich, hä, wie sind die da hingekommen? Ach ja, stimmt, die hatten eigenen Abstoß. Und das darf dir halt nicht passieren. Und das darf auch Mainz 05 nicht passieren. Und das ist der Bereich, der, wo es auch dann mit Mehrfachbelastung zwar erklärt werden kann, aber wo ich sagen würde, die Erklärung darf eigentlich nicht reichen. Denn das ist zu einfach gewesen. Ich glaube, das sind jetzt erstmal nur die wichtigsten Dinge. Und ich möchte noch eine Sache ergänzen. Stimmt, die hat Karg im Forum geschrieben. Er oder sie hat geschrieben, man hat jetzt in dieser Saison in der Bundesliga 38 Eckbälle gehabt und daraus 0 Tore gemacht. Zählt man die Pokalwettbewerbe mit, waren es sogar 64 Eckbälle. 6,4 Eckbälle pro Spiel klingen nach einem nicht so schlechten Wert, aber man macht halt gar nichts daraus. Gerade wenn es mal nicht läuft, wäre das als Alternative so wichtig. Und es stimmt. Also die Eckbälle waren wirklich alle ganz fürchterlich.
Der perfekte Zeitpunkt, ein Loblied auf den HSV zu singen.
Du bist einfach schon zu oft hier mit dabei gewesen, Flo. Dann willst du Loblieden.
Ich mir sage nur, weil du gerade bei Mainz, die sich halt immer wieder haben locken lassen und dann hat der Hamburger halt einfach den langen Hafer gespielt und dann brannte es hinten dichterloh. Ist mir halt auf der HSV-Seite halt aufgefallen. Mainz hat auch ein, zwei Mal einen langen Ball gespielt und HSV war nicht drauf vorbereitet und dann haben sie irgendwann einfach gesagt, ziehen wir uns halt weiter zurück. Und das ist halt so, keine Ahnung, das ist halt also vom Gedanken her Kreisliga, aber es funktioniert halt auch in der Bundesliga. Also wenn ich halt das Gefühl habe, die Mainzer spielen dann den langen Ball und da brauche ich halt einfach mehr Leute hinterm Ball, dann muss ich halt einfach schauen, dass ich im Verbund halt zurückweiche, wenn ich schon merke, die haben sonst Probleme einfach, also im Vortrag. Und das hat der HSV ziemlich clever gemacht teilweise. Dass sie dann wirklich gesagt haben, okay, ziehen wir uns halt hinter die Mittellinie zurück, dann können die schon ihren langen Ball spielen, aber dann stehen halt 4 Leute um Hollerbach rum und dann soll er mal machen. Macht er nämlich nicht. So. Und das war recht simpel. Und da hatte dann der HSV irgendwie halt eine sehr, sehr einfache Lösung, um Mainz da so ein Element einfach zu nehmen. Und ja, das haben die echt, echt gut gemacht, fand ich. Und
wie hat dir die Umstellung gefallen? Ich fand da jetzt auch
keinen schlecht.
Also ich habe es als 4-1-3-2 gegen den Ball gesehen. Manche Seiten geben es trotzdem aus als Fünferkette. Es lag an Kocho Leishvili, weil der hat sich Mbene geschnappt und ist mit dem einfach mitgegangen. Und wenn im Wene tief stand, dann war es eine Viererkette, wenn im Wene hoch stand, war es eine Fünferkette. Es war aber viel öfter eine Viererkette als eine Fünferkette, wo man schon ein kleines Problem hat und vielleicht auch ein Grund, warum im Wene ausgewechselt wurde zur Hälfte. Aber wie hat dir denn das gefallen? Denn der HSV musste ja unter anderem auf die Vieira-rote Karte reagieren, auf die Omari-Verletzung musste man reagieren. Capaldo hat jetzt gespielt, zum Beispiel. Lokonga hat sein Startelfdebüt gegeben. Wie fandst du die?
Also Lokonga hat ja Einstand nach Maß gehabt. Ja. Macht er, glaube ich, 1-0, oder?
Ja.
Also den Schuss. Also ich fand die gerade in der Absicherung nach hinten fand ich die eigentlich ziemlich souverän, muss ich sagen. Also da ist ja wenig angebrannt, oder? Also, ich habe irgendwie keine Mainzer Chance irgendwie so im Kopf, oder dass sich Heuer Fernandes da irgendwie mal auszeichnen musste. Also, ich weiß nicht. Ich fand keinen schlecht beim HSV. Und ich schaue da schon manchmal kritisch drauf und denke mir, ei, so, was macht der, die das an dieser Situation da gerade? Aber ich fand die eigentlich. Also, Mainz hat es denen halt auch so leicht gemacht, aber.
Ja, wobei, ich will jetzt gar nicht irgendwie dann die Leistung vom HSV schmälern, weil klar war Mainz nicht gut, ja. Es gab aber auch, also Heuer Fernandes musste gegen Amiri, musste ja zweimal parieren, das sind jetzt zwei Paraden, die mir einfallen, aber dann hört es schon sehr schnell auf. Was ich so interessant finde beim HSV, und da bin ich jetzt total neugierig drauf, ob das quasi gegen andere Gegner auch so sein wird oder ob das so eher Möglichkeit gegen Mainz war, weil von denen nicht so viel zu befürchten war. Also aus welcher Position heraus Spieler aufrücken beim HSV, fand ich total wild. Also Capaldo hat zwischendurch nämlich auch mal rechten Sechser gespielt. El Fadli war manchmal links außen, manchmal war er auch im linken vorderen Halbraum. Also die haben da bis auf Vuskovic, der war der Anker. Genau, der war die Holding Five. Also der ist tief geblieben. Aber
früher hat man Libero gesagt, ja.
Ja, genau. Aber das fand ich total interessant. Und ich glaube, dass das nämlich auch einer der Gründe dafür war, warum Mainz 05 oft so überfordert gewirkt hat, weil da immer wieder Spieler im Zentrum, im Halbraum, im Mittelfeld aufgetaucht sind, die da eigentlich gar nicht hingehört haben und die sich einfach entschlossen haben, ich bin jetzt so mutig, hier nach vorne zu gehen. Und das fand ich total gut vom HSV.
Ja, aber es war chaotisch, aber nicht konfus. Deswegen. Mhm, also ja. Man hatte trotzdem nicht das Gefühl, oh Gott, was macht er denn jetzt? Er hat dann plötzlich 80 Meter Wiese und wenn der Ball nicht ankommt, dann sind die komplett blank hinten. Also das fand ich eben nicht. Und vielleicht ist das ja auch so. Und vorne sind die ja auch total flexibel, finde ich. Also ich fand Philipp auch bei wo war er vorher?
Braunschweig.
Zweite Liga. Bei Braunschweig, ich fand den immer einen mega interessanten Spieler, weil der so eine Intensität hat und wenn du dir den so anschaust, was kann der besonders gut? Keine Ahnung. aber er macht halt extrem viel richtig und richtig gut. So, ja, also, ne, weißt du, der ist jetzt nicht der Schnellste, der ist nicht der Schussstärkste, ist nicht der absolute Kopfballungeheuer, so, aber der war immer an vielen Szenen beteiligt und hat halt so eine wahnsinnig coole Energie auf dem Platz. Und dass er das jetzt halt auch in der Bundesliga zeigen kann mit so einem Spiel mit zwei Toren, finde ich super. Königsdörfer ist ja auch immer überall unterwegs, lässt sich ja auch gern mal auf den Flügel blicken. Und also wenn das funktioniert und du eine Mannschaft, die dann vielleicht auch gerne mal Mann gegen Mann verteidigen möchte, dadurch halt so extrem auseinanderziehst, weil du hier und da und dort und überall und nirgends bist, und es aber trotzdem defensiv dann immer trotzdem eine Ordnung da ist und du eben nicht in irgendeinen Konter läufst mit 5-2, dann finde ich das eine super Sache, wenn ein Aufsteiger so einen Fußball spielt.
Ich fände es halt auch saugeil, wenn die einfach regelmäßig ein bisschen punkten und man mal wieder so einen guten Abstiegskampf hat, wo es, also, weil wenn der HSV jetzt da so ein bisschen hochkommt, dann ist halt, dann erwischt es einen der großen oder einen der größeren Vereine, die nicht damit gerechnet haben, tief in den Abstiegskampf zu rutschen, wenn Köln und Hamburg halt da irgendwie sich ein bisschen hochrobben können oder halt zumindest eine ernsthafte Rolle im Abstiegskampf spielen, ne, und Konkurrenz machen können, einem Augsburg, Gladbach, Union oder sowas. Das fände ich tatsächlich spannend, weil ich fand, in den letzten Jahren war Abstiegskampf immer ein bisschen langweilig.
Ja, ja, das stimmt. Und eben, wie gesagt, also so kleinere Sachen, die werden jetzt nicht in jedem Spiel Fadli ganz nach vorne schieben und so weiter. Das war auch viel Heimspiel und viel Druck und Mainz hat es auch zugelassen. Aber so ein Spiel mal zu sehen, fand ich unheimlich erfrischend und wie sie es auch einfach durchgezogen haben, die hatten keinen Zweifel, auch nicht in der kurzen Phase, in der Mainz dann mal strukturierten Ballbesitz hatte, es war so nach einer halben Stunde ungefähr, dann hatten sie eben auch diese zwei Amiri-Schüsse zum Beispiel. Der HSV hat sich nicht davon verunsichern lassen, ist nicht ins Wackeln geraten, zumindest nicht so, dass es von außen erkennbar gewesen wäre. Das war schon richtig, richtig gut.
Aber ich fand halt auch wirklich, das war einfach auch der Faktor Energie. Also jetzt nicht hier von ne, esoterisch und so, sondern einfach, die waren Kraft. Da und die hatten Bock. Ja. Und Mainz konnte das halt null matchen. Null. Ja, und dann hat halt auch so ein HSV einfach einen Flow und kommt gar nicht auf die Idee zu denken, wir könnten das Spiel heute irgendwie verlieren, sondern zieht es halt dann durch und gewinnt dann auch 4-0 und das halt auch in der Höhe komplett verdient. Komplett.
Das stimmt. Oh. Da muss ich Mainz fragen, warum da auch es so anscheinend unmöglich war, von außen gegenzusteuern. Also Viper, der dann kam für Mbene in der zweiten Hälfte, hat gar nichts verändert. Und selbst als Stefan Bell auf dem Feld stand, wurde es dann nicht mal endlich hinten geordneter, was man eigentlich hätte erwarten können. Also ja, Mainz hat eine Aufgabe vor sich. Sieht man ja auch mit Blick auf die Tabelle. Und es kommt jetzt dann
Leverkusen. Auch nicht leichter.
Ja, also genau, die nächsten Spiele für Mainz sind Leverkusen zu Hause, dann spielt man gegen Mostar in der Conference League, dann beim VfB und nochmal gegen den VfB, einmal Bundesliga und einmal DFB-Pokal, also auswärts ist es Bundesliga, zu Hause ist es DFB-Pokal, das ist schon nicht so ohne für Mainz 05, sind wir mal gespannt, wie sie auf diese Situation reagieren und der HSV dagegen kann sich die Tabelle ausdrucken, kann diesen 9. Tabellenplatz genießen und dann relativ entspannt ins Auswärtsspiel nach Leipzig fahren. Das alles dann nach der Länderspielpause. Und wenn wir bei Teams sind, die jetzt entspannter auf die Tabelle blicken und generell einfach ein entspannteres Gefühl haben, dann sind wir auch beim FC Augsburg gelandet, der im Krisenduell mit dem VfL Wolfsburg beweisen musste, ob er noch gewinnen kann. Denn der letzte Sieg, der ist schon den ersten Spieltag lang her. Spoiler, ja, und zwar in der dritten Minute konnte man da schon so einen Eindruck bekommen. Noah Kai Banks trifft zum 1-0. Kolerakis hat danach einen Blackout, der aber nicht bestraft wird. Es ist ein sehr körperliches Spiel. Zum Teil brauchen Ecken mehrere Minuten, um ausgeführt zu werden, weil wieder und wieder irgendwelche Spieler ermahnt werden müssen von Benjamin Brandt oder er das Gefühl hat, sie ermahnen zu müssen. Kurz nach der Halbzeit dann erobert Matsima im Mittelfeld den Ball und legt ihn von der Grundlinie auf Kömür, der trifft zum 2-0. Und als dann Robin Fellhauer zum 3-0 trifft, denkt man eigentlich, dieses Spiel ist entschieden. Aber direkt danach hat Wolfsburg mal eine gute Aktion. Adam Dagim macht nach Pass von Amura, der vorher von Eriksen wunderschön freigespielt wurde, das 1-3. Aber das sollte es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Augsburg gewinnt dieses Spiel. Wolfsburg steckt tief in der Krise. Die beiden tauschen jetzt auch Plätze. Augsburg rutscht auf 14 und Wolfsburg auf 15. Mischa, ist jetzt wieder alles gut beim FCA?
Ich fand das ziemlich risky, diese Herangehensweise. Und ich habe vorhin gesagt, ich finde, dass Hoffenheims Anlaufen so ein bisschen kopflos ist und dass da Lücken dahinter waren. Kein Vergleich zu Augsburg. Und ich habe es nicht ganz gecheckt, dass Wolfsburg das nicht besser ausnutzen kann. Und es kann sein, dass, ich weiß nicht, ob Kuliarakis und Jens kann sein, dass es halt einfach bessere Aufbauspieler gibt, die sowas besser nutzen können. Aber ja, also Augsburg ist halt voll vorne drauf und hatte aber, also, ne, also es geht, man hätte da schon durchspielen können, aber Wolfsburg hat es halt nicht geschafft, hat dann immer wieder versucht, einfach Amura lang zu schicken. Da war es auch manchmal knapp, also da hätte manchmal einen Ball auch irgendwie bekommen können. Und ich habe eigentlich wirklich damit gerechnet, dass wenn Augsburg so ein bisschen müder wird, dass Wolfsburg dann durchkommt und dass sie dann schnell 2, 3, 4 Tore schießen könnten. Also so sah das für mich irgendwie aus. Hm. Und ja, aber dann muss man vielleicht auch sagen, hat's Augsburg halt so gut gemacht, ne? Also wenn Lücken da sind, aber die nicht bespielt werden können, dann ist der Druck halt irgendwie auch hoch genug, dass das nicht ausgenutzt werden kann. Oder aber Wolfsburg war da halt nicht gut genug. Ich fand, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn das die Herangehensweise von Augsburg ist, dann ist das voll unterhaltsam, ne? Also das wird dann zu ganz coolen Spielen führen, aber ich glaube, das wird dann schon auch immer wieder genau dieses Auf und Ab geben, ne? Also dann gewinnt man halt mal irgendwie mit drei oder vier Toren, die man schießt, und dann hat man mal wieder Spiele, in denen man so richtig auseinandergenommen wird und gar keinen Fuß in die Tür bekommt. Und ja, aber ich glaube, das passt ja zum Trainer, so ein polarisierender Spielstil vielleicht.
Ja, also ich habe da ganz viele Gedanken zu. Ich würde mal mit Augsburg beginnen. Ich glaube, dass man grundsätzlich versuchen sollte, und das machen wir ja jetzt hier auch, quasi alles, was Sandro Wagner sagt, einfach zu vergessen und nur anzugucken, was macht das Team. Denn dann geht man ihm nicht auf den Leim. Denn er sagt auch manchmal Dinge, damit man nicht so genau hinguckt. Und da kann man sehen, 4-4-2 gegen den Ball, und Wolfsburg hat große Probleme damit, dagegen aufzubauen. Wo man sich fragt, hä, habt ihr noch nie gegen 4-4-2 gespielt? Aber zu Wolfsburg sage ich gleich noch ein paar Dinge. Und eben aber hohes Anlaufen, aber eben nur in manchen Mannschaftsteilen. Die Lücke, die Augsburg gerissen hat, zwischen letzter Kette und den vorderen Anläufern, die war riesig. Und sie haben dann auch nicht in allen Situationen, manchmal haben sie es ganz gut gemacht, rausgeschoben. Also du musst dann letztlich mit der letzten Kette auf der Mittellinie stehen. Weiter nach vorne geht's nicht, zumindest wenn einer der Stürmer noch hoch bleibt vom Gegner. Und das haben sie nicht gemacht. Das heißt, es gab einen riesigen Raum, in den Wolfsburg hätte reinspielen können. Das hat allerdings Wolfsburg wirklich fast gar nicht gemacht. Es gab eine Szene in der ersten Hälfte, Amura vom Flügel auf Swanberg, und da trifft er den Pfosten. Das ist genau dieser Raum, den ich meine, dass er da den Ball annehmen kann, noch einen Zwischenschritt machen kann und dann gezielt an den Pfosten schießen kann. Das kann er nur, weil dieser Raum so riesig ist und keiner rausrückt. Ich fand einige der Personalentscheidungen interessant, also auf beiden Seiten, aber wenn wir jetzt kurz nochmal bei Augsburg bleiben, Jakic war quasi Rechtsverteidiger, man kann auch sagen, dass es in manchen Szenen eine Fünferkette war, Robin Fellhauer war da, so ähnlich wie wir es gerade beim HSV hatten, war derjenige, der sich hat fallen lassen, wenn mal Amura tiefer gegangen ist, aber ich würde schon sagen, meistens war Jakic Rechtsverteidiger und damit waren Banks und Mazzima dann die breiten Innenverteidiger, die aufbauen sollten. Und das fand ich manchmal, also ich fand es interessant, es hat funktioniert in diesem Spiel, ich bin mir nicht sicher, ob es immer funktionieren wird, weil dann eben auch im Spiel gegen den Ball manchmal, also was sehr, sehr gut war bei Augsburg, war die Haltung zum Spiel und die Aggressivität und die Energie. Das war auch das, was beide Trainer nach dem Spiel betont haben. In dieser Energie steckten aber auch ein paar Fehler. Also Masengo, presst in einer Situation auf Jens als Sechser. Und Rex Bitschei steht hinten und ist komplett alleine eigentlich. Und nur weil Wolfsburg halt völlig unfähig ist, irgendwie den Ball nach vorne zu bringen, wird das nicht bestraft. Sorry, wenn ich das so deutlich sage.
Also ich würde da fast mit einstimmen. Ich hatte mehr von Wolfsburg erwartet, weil ich auch bei Wolfsburg dachte, okay, schwieriges Startprogramm, und irgendwie haben die ja teilweise in einzelnen Spielphasen mehr auf die Kette bekommen. Aber ich dachte echt die ganze Zeit, das kann nicht sein bei diesen Lücken, dass die da nicht durchkommen. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, weil wirklich von der Einzelspielerqualität her müsste das reichen. Oder sehe ich irgendwie?
Nein, ja, du hast komplett recht. Es gibt nichts, kann nichts Schlimmeres auf dieser Erde geben, als VfL Wolfsburg-Fan zu sein. Weil du kannst mal, dann, keine Ahnung, hast du keine Erwartung, dann spielen die so ein geiles Spiel und gewinnen und du denkst danach, oh krass. Aber immer, wenn du meinst, ja, jetzt Augsburg, come on, ja. Und dann kommt einfach nichts. Da kommt einfach gar nichts. Und man möchte einfach nur sich in irgendeinen schallisolierten Raum stellen und einfach schreien, glaube ich, als VfL-Fan. Ja. So, weil das war wirklich, boah, gruselig. Also, ich gebe dir recht, dass es Phasen gab, wo du dachtest, okay, jetzt könnte Wolfsburg, ja, also, ja, jetzt. Aber dann stand es plötzlich 3-0 für Augsburg. Und denkst du so, hä? So, ja. Was soll das? Ja, also, das war, als es noch 2-0 stand, hatten die zwei richtig gute Chancen. Einmal Amura, den glaube ich, Lahmen sehr gut hält. Ja. Und Banks einmal auf der Linie klärt. Das waren so, wenn das Tor fällt bei 2-1, dann fühlt sich vielleicht auch ein Wolfsburg-Spieler mal bei der Ehre gepackt und will was da irgendwie noch kitten. Aber kurz darauf fällt es 3-0 und dann, ja, dann kommt im Gegenzug das Tor. Das, und dann siehst du aber wieder, was die ja eigentlich könnten, weil das war blitzsauber. Dann ist halt so ein Eriksen plötzlich der Mann, der halt diesen Ball spielt, wofür sie ihn geholt haben, und nicht der, der bei zwei Szenen einfach so durch den Strafraum hinterher joggt und sich, scheiße, irgendwie schießt hier gerade jemand ein Tor und keiner weiß, wer den eigentlich decken soll. Also das war Eriksen ja in beiden Situationen so ein bisschen verloren, so ein bisschen lost. Und das ist halt, ja. Und dann macht er so einen Pass und dann geht's schnell und Amura legt ihn in die Mitte und es ist einfach ein blitzsauberes Tor. Und ich sag, ihr könnt es doch, aber warum verliert ihr denn bitte 3-1 in Augsburg und keiner darf sich beschweren am Ende? Also es ist irgendwie...
Da hat man vielleicht dann doch die falschen Spieler geholt. Ist es vielleicht dann doch nicht die beste Idee, Christian Eriksen zu holen, wenn er halt gegen den Ball nicht gut ist?
Ja, zumindest wenn du halt dann die Männer um ihn herum da stehen hast. Also dann muss ich ihn halt, dann brauche ich der halt jemanden, der diese Wege für ihn macht, wenn der für den Weg zu langsam ist und sich auch nicht so wirklich verantwortlich fühlt.
Ja. Ich will aber eigentlich vielleicht das auch noch sagen, also das stimmt schon auch, dass Augsburg dann in den, also in den richtigen Situationen das Glück hat, dass Wolfsburg nicht doch irgendwie dieses Erfolgserlebnis hat, und ich hatte auch das Gefühl, dieses Spiel kann auch kippen. Hat mich erinnert an den ersten Dreier von Augsburg gegen Freiburg, wo ich auch das Gefühl hatte, hä, wie steht's gerade eigentlich 2-0? Was passiert hier eigentlich? Und es gibt eigentlich Lücken, und das ist irgendwie schon auch erklärbar mit der Herangehensweise, die Augsburg hat, aber es ist auch Glück. Ja, und ich bleibe hochskeptisch. So, das hat mich nicht überzeugt, dieses Spiel. Obwohl ich, wie gesagt, ich finde es ja auch grundsätzlich besser, bei einem Team, das jetzt tendenziell eher nach hinten gucken muss als nach vorne, zu sagen, wir gehen in Spiele rein, all in, und wenn wir Glück haben und es gut läuft, dann gewinnen wir das. Und dann muss man halt irgendwie 6-7 Spiele gewinnen und noch ein paar Unentschieden, und dann reicht das ja. Und dann kann man auch 2-3 verlieren. Also das reicht für Klassenerhalt und für Action. So, im Prinzip wollte Augsburg das ja auch.
Ja, ich finde es interessant, wie das dann alles so, also wie es in Narrative verpackt wurde. Natürlich alles nur von Sandro Wagner gedacht. Also bei Sky hieß es, dieses Team atmet Sandro Wagner aus jeder Pore. Ich habe dieses Spiel tatsächlich, ich habe es zweimal gesehen, weil ich mich...
Also, weil es so geil war, Max.
Nee, also die anderthalb Mal, stimmt, ich habe nur die erste Hälfte noch zweimal gesehen. Nee, weil ich mich so geärgert habe über die Art und Weise, wie berichtet wurde über dieses Spiel, dass ich das Gefühl hatte, dass ich in meinem Ärger vielleicht dann ungerecht gegenüber dem FCA bin, weil ich eben vieles viel, viel schlechter fand, als es kommentiert und reportiert wurde, und auch wie ich danach so manche Artikel gelesen habe. Und da habe ich es nochmal angeguckt und habe genau die Lücken gesehen, die ich mir aufgeschrieben hatte. 2-3 Sachen fand ich dann ein bisschen positiver nochmal beim zweiten draufgucken. Also Fellauer hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, das muss man schon sagen. Und Rieder fand ich beim zweiten Gucken
Rieder
besser
auch,
als beim ersten.
Kürmer auch. Also die waren wirklich an allen Szenen vorne beteiligt, und das hat er auch schon Hand und Fuß.
Genau, aber was hart unglücklich, aber da sieht man auch Potenzial. Also genau, Einzelspiele ist schon nicht uninteressant. Ja.
Aber wisst ihr, was ich da beim zweiten Mal gucken, was mir noch viel krasser aufgefallen ist? Und ich habe schon nach dem ersten Mal gucken aufgeregte Nachrichten verschickt an Dennis und Becky, die alle RasenfunkhörerInnen ja vielleicht auch kennen, wie schlecht der VfL Wolfsburg war. Ich möchte das wirklich nochmal unterstreichen. Es ist eine absolute Frechheit. Und dass Paul Simonis sich danach hinstellt und sagt, naja, die waren aggressiver als wir und das darf uns nicht passieren. Ja, das darf euch nicht passieren. Es gibt aber noch 10 andere Sachen, die dürfen euch auch nicht passieren.
Zum Beispiel beim 0-1 bei einer kurzen Ecke so dermaßen belämmert rauszurücken und dann einfach 3 Augsburger im Fünfer stehen lassen. So, kann man machen? Sollte man vielleicht nicht.
Ja, nee, aber auch alles. Und da spielt aber, finde ich, Simonis wirklich eine große Rolle auch. Also Sosa
alles.
In dieser vorgeschobenen Position, ich sehe nicht, warum er da spielen sollte. Also das, was ich von ihm gesehen habe, ist, dass er gut im Zerstören von Fußballkultur ist, aber er sollte nicht fürs Erschaffen von Fußballkultur da sein. Ist halt wahrscheinlich, weil man Arnold spielen lassen will. Okay, gut, alles klar. Dann Dagim hatte ja seine guten Momente, er hatte aber auch Momente, wo er den Ball annimmt und er eben so verspringt, dass es ein 10-Meter-Pass zum Augsburger Spieler wird. Das war nämlich auch so eine Szene, wo sie in den Zwischenraum reingekommen sind. Vorne spielt jetzt Pejcinovic, Wind und Wimmer stehen nicht mal im Kader. ein bisschen haben sie gekränkelt, also es könnte auch daran gelegen haben. Aber also das ist alles so schief und das ist dann auch nicht einfach für Simonis daraus was zu bauen, das ist mir schon klar. Auch wenn man sieht, also Mähle und Fischer.
Ja, Lofro Meier, Eriksen kamen auch noch von der Bank beide. Also.
Aber das, was Simonis da baut, das ist halt derzeit einfach richtig, richtig schlecht. Und das fängt eben beim Anlaufen an, geht weiter über die defensive Umschaltbewegung. Also da kann man dann Energie mit reinbringen, weil Augsburg war immer sehr schnell wieder hinter dem Ball, wenn sie ihn mal vorne verloren haben. Wolfsburg, da waren manche schnell hinter dem Ball, wenn sie ihn vorne verloren haben. Und das Aufbauspiel war fast schon grotesk schlecht und das betrifft auch alle. Also Camille Grabara, der hat in der ersten Hälfte, hat er dreimal einen Pass gespielt, wo nicht mal klar war, wer eigentlich der Passempfänger war. Das war intentional grounding.
Also bei Grabara, habe ich mich auch manchmal gefragt, auch bei Abwehraktionen, weil er so langsam reagiert, ob die Maske ihn vielleicht doch irgendwie stört, aber der trägt die ja auch schon ewig, ne? Aber ja, ja.
Eigentlich das war nicht das Problem, ne?
Würde ich das gerne nochmal sehen. Aber ich frage mich halt schon, was los ist, weil ich meine, die haben jetzt gegen Leipzig und gegen Dortmund haben die ja beide 0-1 verloren und waren da halt irgendwie im Spiel. Also deswegen hatte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Arbeitsverweigerungsmannschaft bisher in dieser Spielzeit ist.
Ja, aber sie machen halt so grundsätzliche Fehler. Kolierakis rückt aus der Kette raus. Und denkst du auch nur, irgendjemand würde diese Lücke schließen? Nee, sie lassen sie einfach offen. Hm. Rieder stand da einmal komplett frei. Er hat dann den Ball nicht bekommen. Er hat selber nicht gecheckt. Also Rieder stand da und dachte sich so, warum kriege ich jetzt nicht den Ball? Ich hätte 10 Meter in beide Richtungen Platz, weil hier keiner ist. Also das ist... Also da fehlt es an ganz, ganz grundsätzlichen Dingen. Und wenn du das jetzt noch gegenhältst, das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, das war ja im VfL Wolfsburg Schwerpunkt dann irgendwann, aber wenn du da nochmal gegenhältst, nicht nur was dieser Club investiert hat, sondern auch was ja die Ansage war von Christiansen, dem neuen sportlichen Leiter, der gesagt hat, wir wollen für eine Fußballphilosophie stehen, wir wollen für aggressiven, attraktiven, offensiven Fußball stehen, man soll immer erkennen, wenn der VfL Wolfsburg auf dem Feld steht. Also Entschuldigung, aber...
Long way to go.
Ja, Wahnsinn, ey, da ist der HSV ja weiter und der HSV hat es in 4 Spielen hinbekommen, die Transformation.
Also das Spiel war unterhaltsam, aber ich würde auch sagen, es war das Spiel mit dem niedrigsten Niveau, das ich jetzt gesehen habe in diesem Spieltag.
Oh.
Ja, das war eigentlich schon relativ.
Oh, boah.
Ah, da müssen wir jetzt gleich
noch
mal
drüber diskutieren.
Was denn? Ah, scheiße. Ja, das war auch nicht gut.
Wenn man da nicht involviert war, so wie du, Mischa, war vielleicht das, was da in Gladbach war.
Nee, das war auch scheiße.
Okay, aber da reden wir gleich drüber. Also, ja. Für Augsburg geht es dann zum 1. FC Köln. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Augsburg jetzt 6 Punkte, Rang 14. Für Wolfsburg, die mit 5 Punkten auf Rang 15 stehen, geht es dann ins Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Und jetzt kommen wir schon zu einer Partie. Wir kommen noch nicht zu Gladbach gegen Freiburg, sondern jetzt sprechen wir noch über Werder gegen St. Pauli.
Oh, schade.
Auch da könnten wir aber die Frage stellen, wie hoch da das Niveau war. Denn die Ansätze waren bei beiden Teams eigentlich gut, aber es ist sehr wenig dabei herausgefallen. Was vor allem ein Problem für St. Pauli ist, denn Werder hat das einzige Tor dieses Spiels geschossen und das schon in der 2. Minute. Ein schöner Steig-Klatsch-Pass, das, was Horst Steffen sicherlich spielen lassen will mit Werder Bremen, führt zu einer Verlagerung von der linken auf die rechte Seite. Also du beginnst den Angriff auf der einen Seite und du vollendest ihn auf der anderen Seite. Ganz klassisches Muster, was man gerne haben will. Ginma flankt dann nach innen, wird schlecht verteidigt. Erik Schmid bekommt da keinen sauberen Kontakt hin und so kann Bangula treffen. Und das ist dann das einzige Tor dieser Partie. Es gibt noch weitere Chancen und gerade hinten raus muss Werder sich auch die Frage gefallen lassen, warum habt ihr das nicht entschieden, dieses Spiel? Denn die Möglichkeiten gab es. Aber Flo, auf St. Paulianer Seite hat man gesehen, also offensiv ist es zu hart, wenn ich sage, das ist so wie in der letzten Saison, also so ein richtiger Rückschritt.
Also ich habe mir aufgeschrieben, St. Pauli hat ein 0-1-Problem, weil wann immer sie hinten liegen und das auch noch auswärts, dann wird das echt schwer für die. Also, weil da läuft sehr, sehr wenig nach vorne zusammen. Sehr, sehr wenig. Und die sind sehr leicht ausrechenbar und Werder ist jetzt ja wirklich keine Mannschaft, von der man jetzt, ich will jetzt, ja, okay, warte, wie formuliere ich das jetzt? Wie formuliere ich das jetzt?
Vorsicht.
Nett? Also, die meisten haben Werder vor der Saison wahrscheinlich eher in der unteren Tabellenhälfte gesehen, glaube ich. Und
Werder kam jetzt auch nicht aus einer Phase der Stärke.
Und am Ende geht das Spiel halt 1-0 aus. Und es ist aber auch, also die Null war halt einfach gesetzt an diesem Ergebnis. So. Und es ist halt, wenn du mit der in der ersten Situation dann schon schläfst und es gehen halt irgendwie 7 Leute in die letzte Linie und keiner steht bei dem am 16er, der dann halt abzieht und das Ding reinmacht, ist halt blöd. So. Und wenn du halt eine Mannschaft bist, die sich halt, die halt eigentlich, du musst halt in so ein Spiel gehen und sagen, ey, die Null muss stehen. Muss erstmal die Null stehen. Wir müssen über das lange Halten der Null hier in Bremen in dieses Spiel reinkommen und uns reinarbeiten. Und dann werden die irgendwann nervös und dann gibt's Pfiffe oder dann ist das Publikum auch irgendwie unruhig und so. Und dann sind wir da. So. Das kannst du halt alles vergessen, wenn du nach 27 Sekunden 1-0 hinten liegst. So. Und
aber auch das kann ja passieren.
Ja, klar, kann also passieren, aber ich habe dann halt nicht irgendwas, also hilf mir, aber ich sehe da auch nicht die Spieler aktuell, die es dann irgendwie drauf haben. Und, ja, also die haben 3-3 gegen Dortmund gespielt, ja, aber das war halt auch viel mit Hauruck und Brechstange hinten raus und ein Heimspiel ist immer noch mal was anderes bei St. Pauli als auswärts. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Mannschaft, wo ich einen eklatanteren Unterschied auch sehe zwischen Heim und auswärts. So.
Okay, also das ist auf jeden Fall fair. Ich glaube, dass Hontonji halt einfach brachial fehlt, weil das ist das, was quasi in den guten Spielen immer eine Rolle gespielt hat, dass du sein Tempo einsetzen konntest. Da hilft dir natürlich auch 0-1 nicht, weil dann kann ein Gegner sagen, wir stehen jetzt erstmal tiefer, dann gibt es nicht mehr so große Räume, in die du das Tempo spielen kannst. Aber ich bin ehrlicherweise zwiegespalten bei St. Pauli. Also ich fand auch, dass das kein gutes Spiel war und ich fand vor allem, dass man extrem harmlos war und ich beobachte generell, dass gerade sowas zu kippen scheint bei St. Pauli, was auch so mit Nebengeräuschen zu tun hat, bei denen man nicht weiß, ob
die
daraus
halt nicht helfen. Gar nicht helfen.
Lautere werden. Ja, beziehungsweise irgendwie denkt man sich aber auch, ach, wenn die jetzt gerade 3 Spiele in Folge gewonnen hätten, würden wir definitiv nicht darüber diskutieren. Also es ist auch so eine klassische Sache, die kommt dann raus, wenn es gerade mal nicht läuft. Was ich gut fand bei St. Pauli war, dass sie mit ihrem hohen Anlaufen nach dem 0-1, aber es war ja fast alles nach dem 0-1, dass sie da Werder wirklich vor Aufgaben gestellt haben und dass sie es vor allem geschafft haben, Linien da relativ oft aus dem Spiel zu nehmen, aber halt mit einem sehr hohen Risiko, also Sens und Fujita, die sind mit ganz schön großem Risiko nach vorne gegangen, auch im eigenen Aufbauspiel haben sie immer wieder versucht, weil eben Werder auch eigentlich immer mal wieder hoch angelaufen ist, haben sie einfach Risiko genommen, sind viel nach vorne gegangen. Es gab so klar so 2 Mannschaftsteile quasi, ihr seid für den Aufbau zuständig, ihr seid fürs Ballempfangen zuständig und dazwischen war manchmal ein ganz schön großer Raum. Das hat aber eigentlich ganz okay funktioniert, aber was halt wirklich übers gesamte Spiel über schlecht war, war der berühmte letzte Pass, die berühmte Frage, was machen wir jetzt eigentlich hier im Angriffsdrittel? Hat jemand von euch eine Idee? Ach, ihr auch nicht.
Und das ja, aber es war halt auch viel schlecht angenommen, schlecht den Ball verarbeitet. Ja. Auch noch nicht, gar nicht bei der Ballannahme schon nicht die, gar nicht die Idee gehabt, wo soll er denn jetzt eigentlich als nächstes hin? Und ich fand, dass es Werder halt auch clever verteidigt hat, weil also zumindest phasenweise haben sie dann sehr stark, fand ich zumindest, mannorientiert verteidigt und Mann gegen Mann verteidigt und das haben halt die gar nicht gewollt oder haben die gar nicht packen können. So, das war, weil den stand halt jedem Spieler, den du einen Ball gegeben hast, stand halt sofort einer irgendwie auf den Füßen. Und dann war halt, ja, haben sie ihn damit so ein bisschen, ist wie wenn du so ein Feuer erstickst, immer gleich die Decke drüber. So. Und dann kam halt gar nichts irgendwie so zum Vorschein bei St. Pauli. So hatte ich das empfunden, gerade dann letzte halbe Stunde. So, wo du das Gefühl hattest, die wollen jetzt. Ja, aber kommen halt bis 25 Meter vorm Tor und dann passiert halt gar nichts.
Ja, genau. Und das war die Verzweiflungsphase von St. Pauli und es gab noch die Verschwenderphase von St. Pauli und das war die erste Hälfte. Da hast du 2 gute Chancen. Einmal steht Larsch vor Hein, der gut pariert, oder Larsch kommt nicht an ihm vorbei. Das ist eine Henne-Ei-Diskussion. Und du hast noch die Chance von Kars, der nach einem Pass von Sinani einfach viel zu lang für seinen Abschluss braucht. Das war so die zweite große Chance. Und es waren quasi beide Situationen, in denen war
und dann fault, oder?
Und dann oder fault er, ja, ich glaube.
Und dann glaub, sogar fault, ja. Also kommt er nicht mal zum Torschuss, oder?
Ja, ich glaube, ja, der erste Versuch wird noch geblockt und dann kommt es faul oder irgendwie so.
Ja, ja.
Aber auf jeden Fall, und man sieht dann quasi schon an der Art der Chancen, das war was, das gab es in der zweiten Hälfte nicht mehr, weil der Stand Werder halt nicht mehr so hoch. Da gab es nicht mehr diesen Raum hinter der Kette, da war Werder viel zurückhaltender, haben auch ihre Konter eigentlich nur noch mit 3 Spielern, manchmal mit 4 Spielern ausgespielt. Und es hätte trotzdem reichen können. Also sie hatten ja sehr, sehr gute Chancen hinten raus. Werder, das war ja das, was ich schon angesprochen habe. Nicht nur Boniface, der irgendwie in der 94. da komplett alleine auf den Torhüter zuläuft, sondern Krüll hat auch noch eine Chance. Čović hat diese Riesenchance, das ist dieser Konter,
ja,
der nicht genutzt wird. In der
und das ist halt, Vasil hält sich halt da wieder, hält da wieder alles und hält diese Mannschaft die ganze Zeit im Spiel, wie in Stuttgart ja auch schon war, und Elfmeter gehalten hat und so. Und der verzweifelt hinten halt, weil vorne geht halt gar nichts. So, der steht da hinten. Macht mal was. Ich mach meinen Job, jetzt macht ihr vorne mal euren Job. So.
Also klingt doch ein bisschen nach Rückschritt auf die letzte Saison. Zumindest ohne Hontonji.
Ja, ich finde, das ist halt jetzt so eine gefährliche Phase. Du musst halt, fährst jetzt, glaube ich, nach Hoffenheim oder spielst gegen Hoffenheim. Das musst du jetzt eigentlich gewinnen. Also, weil dann, sonst wird's halt, ja, und wenn halt dann noch sowas wie mit Irvine dazukommt, der halt nicht mal spielt und also gerade, und dann machst du so einen Nebenkriegsschauplatz auf, das ist halt Quatsch einfach, also.
Ja, gut.
Hilft nicht.
Ja, gut, ob das jetzt wirklich, ich weigere mich zu glauben, dass es wirklich eine große Rolle spielt, zumindest bei diesem Spiel. Aber es ist auf jeden Fall, also es war ein Reality-Check für St. Pauli, das glaube ich schon, weil zusammen mit den letzten beiden Spielen, eben Stuttgart und Leverkusen, die man auch schon verloren hat, wo es nie so war, dass du untergegangen bist, aber du hast eben auch zu wenig Torgefahr erzeugt, ist das glaube ich schon ein Thema. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, was ist denn das jetzt dann für Werder Bremen, deiner Meinung nach? Eine Standortbestimmung?
Sprichst du mit mir?
Ja.
Also, ich finde, dass Werder bisher schon auch ein bisschen Opfer des Spielplans war. Also, die hatten schwierige Gegner. Mhm. Und insofern kann man schon sagen, ja, es war eine Standortbestimmung beziehungsweise eine Rückversicherung, dass sie auf jeden Fall besser sind als die 4, 5 Mannschaften, die jetzt gerade unten drin stehen, zu denen St. Pauli auch gehört. So, und also zumindest wirklich eine Rückversicherung für sich selbst, für die Mannschaft. Okay, wenn wir es richtig machen, dann werden wir halt nicht 16., 15., 14., sondern vielleicht 10. oder sogar 9. So. Deswegen war das, glaube ich, schon wichtig, dass sie das Spiel gewonnen haben und auch wenn es am Ende nur 1-0 war, aber verdient gewonnen haben, und eigentlich muss es ja 2-0 ausgehen. Also wenn man sich die Verschwendung an Chancen hinten raus anschaut. Ich finde halt, Werder ist generell, indem ich sie leichtfüßiger und so dynamischer irgendwie war, auch in der Offensive als jetzt im letzten Jahr, was natürlich auch mit den Spielertypen zusammenhängt, die da jetzt dazugekommen sind. Mir hat das, wie gesagt, defensiv ganz gut gefallen, vor allem wenn es Mann gegen Mann ging und da wirklich dann auch eine hohe Intensität im Anlaufen war und da halt wirklich wenig Raum war zum Atmen für die St. Paulianer. Und ich weiß halt immer noch nicht, was sie mit Victor Boniface vorhaben, weil das ist, also im Vergleich dazu, wie der war, als er bei Leverkusen das halbe Jahr gut war, ist es ja grotesk. Also, der kommt da rein für, wie lange hat er gespielt? Halbe Stunde maximal?
Und ja, der pumpt nee, 81. wie ein
10 Minuten. Und der läuft zweimal über den Platz und der pumpt wie ein Maikäfer. Ja. Und wirkt schwerfällig ohne Ende und hat dann noch diese Riesenchance, wo du eigentlich merkst, der hat jetzt irgendwie 75 Meter oder 60 Meter Laufweg vor sich, das schafft er gar nicht. Und er weiß, dass das gar nicht schafft. Und dann läuft er aber trotzdem noch über so einen Spieler drüber und denkt, oh, jetzt bin ich im Strafraum, oh, jetzt kann ich noch kurz einen Haken machen. Und dann schlänzt er ihn halt einfach einen Meter am Tor vorbei. Also ich hatte das irgendwie, ich weiß nicht. Ich denke, es ist,
also ich habe, auch wenn ich den gesehen habe, ich fand es halt auch so dermaßen wild, also der Aktionsradius und so. Bei dem Spiel habe ich es jetzt gar nicht gesehen, aber normalerweise dieser Aktionsradius ist so riesig, er hält halt irgendwie überhaupt nicht die Position. Und also wenn man den dann einbauen wollen würde, dann müsste man halt so das komplette Spiel um ihn herum bauen. Und dafür bringt er dann halt irgendwie auch nicht genug. Deswegen kann ich mir vorstellen.
Nichts mit an Fitness. Ja. Also das ist kein Spieler aktuell, den du 90 Minuten in einem Bundesligaspiel spielen lassen
dabei
kannst.
Dabei war das doch mal sein nicht Feature. Der war mal so brutal physisch.
Ja, aber irgendwas ist da wohl halt langfristig.
Der hat Upamecano angehaucht und der ist umgefallen. Ja. Als die mal den Spielplan hatten, nur langer Ball auf Boniface, wo sie es 1-1 geholt haben. Mit dem Würzpfostenschuss hinten raus.
Ja. Ja.
Das ist
also, gucken. Man mag dieses Einwechseln, bisschen Spielzeit geben und so. Ich glaube, das ist vielleicht nicht der schlechteste Plan.
Anfang würde ich ihn nicht spielen lassen, ja.
Du kannst ihn auch anfangen lassen und nach einer halben Stunde auswechseln, das ist ja auch mal.
Ey, ganz im Ernst, das ist wie in diesem Werbespot, den es gab, wo Cristiano Ronaldo mit einem Jugendlichen die Persönlichkeit tauschen. Der Jugendliche erwacht im Körper von Cristiano Ronaldo und Cristiano Ronaldo ist auf einmal wieder ein 16-Jähriger und dann trainieren sie eben beide ganz hart und treffen sich dann irgendwann in dem großen Spiel wieder. Und so fühlt sich das an. Man denkt sich so, was ist denn mit Victor Boniface los?
Aber ja, spannend.
Aber wenn du trotzdem ja dieses Spiel gewinnst und ja auch gute Ansätze hast, also ich finde dieses 4-3-3 in den unterschiedlichen Ausformen, wie sie es dann gegen den Ball gespielt haben, das fand ich ganz interessant. Die haben da so eine ganz kleine Anpassung vorgenommen. Also im Anlaufen war es ein 4-1-2-3 und im tiefen Block ein 4-2-3-1. Ist jetzt keine Riesenumstellung, aber nimmt halt einfach so die besten Möglichkeiten für St. Pauli vors Tor zu kommen, eigentlich relativ clever schon raus. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Also Puertas, Lean, Stay hatten da eine sehr gute Abstimmung. Chinma hat all seine Wege gemacht, die er machen musste. Auch gegen Luis Oppi auch gut mitgeholfen. Das war schon alles.
Sogar Vara finde ich auch gut.
Ich auch, ja. Auch krass, ne? Der kam so spät und war halt sofort drin einfach. Das ist schon, finde ich, auch cool, wenn
Asset.
Aber ja, wirklich. Jetzt muss man halt hoffen, dass die Verletzungen sich nicht allzu negativ auswirken. Felix Agu musste verletzt raus nach 45 Minuten. Und Jens Day, da scheint jetzt wohl nur in Anführungszeichen eine Prellung der Rippen zu sein. Aber das ist natürlich noch so eine kleine Nebengeschichte. Gut. Für Werder geht's nach der Länderspielpause zum 1. FC Heidenheim. St. Pauli wird, wie gerade schon angesprochen, zu Hause gegen die TSG Hoffenheim spielen. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo zumindest Flo und ich die These machen würden. Also vom Niveau her war es jetzt vielleicht nicht der absolute Banger an diesem Spieltag. Wir sprechen über Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Der SC unter der Woche bei Bologna einen Punkt mitgenommen nach einem 1:1. Und ein Punkt durfte man auch mitnehmen aus Gladbach nach einem Mischa 0:0. Jetzt darfst du uns erzählen, warum das ein tolles Fußballspiel war.
Nee, das war kein tolles Fußballspiel. Aber ich erkläre euch vielleicht, warum das so passiert, wie es passiert. Oder zumindest, warum ich denke, dass Schuster das so macht, wie er es macht. Mhm. Und zwar gab es ja diese ersten beiden Spiele in der Saison gegen Augsburg und gegen Köln, in denen sich Schuster gedacht hat, komm, Mansambi zurück auf die 6, Yuito Suzuki auf die 10 und dann machen wir mal irgendwie ein bisschen geileres Kombinationsspiel und schießen ein paar mehr Tore und kassieren vielleicht ein paar mehr Tore. Und das war voll instabil und man hat diese beiden Spiele halt verloren, gegen Augsburg ein bisschen unglücklich, gegen Köln so richtig, also das war hart. Und ich glaube halt nach diesem Köln-Spiel war auch klar, okay, so funktioniert das nicht und man ist dann wieder so ein bisschen zurück auf so eine Art Spielplan, den ich irgendwie ganz gut von Streich auch noch kenne und so, nämlich erste 60 Minuten geht's darum, sich in dieses Spiel reinzukämpfen, den Gegner abzunützen und dann wechselt man Spieler ein, wenn sich das Spiel so ein bisschen öffnet und versucht dann halt das 1-0 zu schießen. Und das fand ich, hat man ziemlich deutlich auch als Matchplan in diesem Spiel gesehen und ich würde sogar sagen, hätte auch funktionieren können.
Es gab den Lattenfreistoß von Scherhand, es gab einen Schuss noch von Mansambi, den Ewedi gerade noch blockt. Es gab auch noch die Strafstoßszene, Fragezeichen in der 93. Minute, wo auch Mansambi fällt. Das waren alles, es gab noch so einen Flugball auf Adamu, der ihn nicht erreicht. Das waren alles 10, 76. Minute und später. Das war die Phase, wo Freiburg das gewinnen hätte können. Und reicht dir das als Ansatz bei Gladbach, die ja auch nicht gerade mit der Stärke und Selbstbewusstsein eines Tabellen 17. kommen, beziehungsweise eigentlich eben schon?
Also ich hatte schon so ein bisschen mehr erwartet. Gleichzeitig Ja, also was heißt, reicht mir das? Also klar, ich finde es schon besser, wenn die Gladbach 3-0 wegmachen. Ja. Aber es ist halt irgendwie nach dem Europa-League-Spiel, ja, in einem Spiel, wo man halt irgendwie nicht gut reinkommt. Und also Freiburg ist halt aktuell keine spielerisch starke Mannschaft. Das war sie letzte Saison auch schon nicht so richtig. Hier diese Doppel-6 Osterhage-Eggestein steht für defensive Stabilität. Und nicht für krasse Spielkultur. Das ist halt so. Ja, das sind nicht besonders ansehnliche Spiele. Wenn man sich das Spiel gegen Hoffenheim angeschaut hat, letzte Woche war das genauso. Es ist halt krass, sie kriegen es schon hin, dass die meisten Teams nicht viele Chancen gegen sie haben. Es ist halt defensiv oft recht stabil, aber ja, nicht schön anzusehen. Ich gucke keine Freiburg-Spiele, falls ihr neutrale Fans seid. Also, ihr müsst halt immer sonntags halt immer dieses Einzelspiel, wenn ihr so, ja, so Bundesliga-Junkies seid. Tut mir leid.
Nee, ich fand's ein bisschen, also ich finde, der Spieltag war extrem lang. Und das ist er halt, wenn es am Freitag, am Samstag, Sonntag noch, das 19:30 und boah, das war so ein richtiger, also es waren schon ein paar nicht so geile Spiele dabei, aber das hat für mich dann schon den Vogel abgeschossen hinten raus. Also ich hab's geguckt, 90 Minuten, und ich habe auch irgendwie nichts gesehen, weil ich habe mich die ganze Zeit dabei ertappt, dass ich einfach nicht emotional invested war und ich habe nebenbei irgendwie was anderes gemacht und war kurz davor, irgendwie die Spielmaschine auseinanderzuschrauben und wieder zusammenzusetzen, weil mir sonst nichts, also weil mir das sinniger erschien, als mir dieses Spiel anzugucken. Und halt gerade wie Gladbach, also Gladbach ist ja wirklich angeschossen ohne Ende, und da kann man, glaube ich, auch als Freiburg und auch wenn ich am Donnerstag noch in Bologna gespielt habe, also verstehe den Ansatz zu sagen, erstmal finde ich okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so generell sagen kann, wir machen da 60 Minuten nichts, dann wechseln wir 4 Spieler ein und dann gewinnen wir das Ding. Aber ich verstehe, was du meinst, und ich verstehe auch, dass es vielleicht so, dass auch so eine Chance drin besteht, das so zu machen. Aber es war schon sehr trist.
Ich stelle es mir halt immer andersrum vor, ne? Also wenn man jetzt halt sagt, okay, man geht auf die spielerische Variante, irgendwie Matanovic, finde ich, zeigt schon oft ganz gute Ansätze, nicht immer, aber oft. Scherhand ist gerade schon auch interessanter als Grifo. Könnte dann Mansambi zurück auf die 6 ziehen für Eggestein, Dingschi auf der 10 spielen lassen, sowas, ne? Die Sache ist halt, wenn man dann blöd 0-1 hinten liegt in der 60. Minute, Scherhan, Mansambi und so weiter alle langsam anfangen zu pumpen und dann wechselt man halt Eggestein und Höhler ein, und ja, Adamo, okay. dann stehst du halt blöd da.
Ja, einfach, dann kommt, ne, nicht mehr, also, so viel an Impulsen, so, ja.
Und deswegen habe ich es schon auch verstanden, warum man das so, also warum Schuster das so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und es ist ja auch nicht so, dass sie gar nichts versucht hätten oder so. Versuchen ja schon was. Es ist halt nicht so, ja, nicht so gut. Und es fehlt halt, also letzte Saison war es halt Doan einfach, der bei genau solchen Spielen, die halt super langweilig waren, der hatte halt seine 2-3 Aktionen, die einfach krass waren.
Ja, oder halt mal ein Standard oder halt eine gute Flanke von Grifo, den dann irgendeiner einschädelt oder so, aber ist halt auch nicht mehr so gut.
Ja, genau, Grifo baut ein bisschen ab, leider.
Aber andererseits, ich finde halt die Szene am Schluss, den kann man, also ich sag jetzt nicht, es ist ein klarer Elfmeter, aber es wird sich auch, muss sich nicht beschweren, wenn er ihn pfeift. Weil Kastrop da wirklich sehr stark einfach nur ungestüm und tölpelhaft gegen den Mann geht, auch mit dem Unterarm nochmal von hinten drückt. Es ist halt so, also klar, VAR, es ist keine klare Fehlentscheidung, aber es ist so, wenn er ihn pfeift, ruling on the field stands, dann ist das ein Elfmeter, dann geht da Freiburg halt irgendwie mit einem glücklichen, aber okayen 1-0-Sieg raus, und in Gladbach ist halt weiter die Kacke brutal abdampfen. Und so hast du jetzt, glaube ich, vom Ergebnis her, wenn wir jetzt oben drauf blicken, den beide irgendwie leben können. So.
Und das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil wir jetzt bisher nur über Freiburg geredet haben. Mischa, wie sehr glaubst du denn, hätte die Kacke gedampft, wenn Gladbach das verloren hätte? Endlich kann ich mich mal so poetisch im Rasenfunk ausdrücken.
Gerne, Max, gerne.
Ziemlich. Also, ich meine, man kann jetzt auch einfach sagen, man wartet auf Honorar, Hack und Kleindienst und dann wird schon alles gut werden. Bin ich mir nicht sicher auch, ob das so ist, aber ja, Ja, ich meine, die bringen halt schon ordentlich was nach vorne und es ist auch, ich glaube, ich meine, wenn die drei besten Spieler von so einer Mittelfeldmannschaft dir wegfallen, dann hat man halt irgendwo ein Problem.
Aber fandst du Gladbach so schlecht? Fandet ihr beide Gladbach so schlecht?
Weil ja, ich finde halt Freiburg auch nicht gut, ne? Also ja? Deswegen, ja, ich fand Gladbach schon schlecht.
Okay, ich nicht. Also nicht so schlecht. Ja. Also ja. Natürlich also alles eine Frage des Maßstabs, aber die kommen aus diesem Horrorspiel gegen Frankfurt und die kommen aus noch viel, viel mehr schlimmen Spielen, die erst den Trainer gekostet haben und dann den Sportdirektor. Und dann ist die große Frage, was machen die jetzt gegen Freiburg, bei dem man ja auch weiß, Freiburg schafft es immer irgendwie mitzuhalten und Freiburg drückt einen irgendwie dann am Schluss mit dem Kopf unter Wasser. Und dann haben sie diese Viererkette ausgepackt und spielen eigentlich ein relativ simples 4-4-2, da ist jetzt nichts besonders verrückt, da ist aber jetzt auch relativ viel schon dafür, dass es so in der Formation zum ersten Mal gespielt haben, hat es auch schon ganz gut zusammengepasst. Und dann finde ich, dass man aus dieser totalen 0815-Formation gegen einen Gegner, der 0815 gespielt hat, also du hast ja beschrieben, wie Freiburg gespielt hat, finde ich, hat es Gladbach eigentlich schon ganz gut gemacht, sich immer wieder Chancen herauszuspielen. Das waren halt viel so Einzelleistungen, so Rocco Reitz mit seiner Energie, der nachrückt. Florian Neuhaus hatte manche gute Momente. Sander mal so eine Balleroberung. Kastrop hatte seine guten Momente. Es war jetzt nicht so, dass du sagen konntest, Gladbach hatte diesen einen Plan und so haben sie immer ihre Chancen herausgespielt. Aber ehrlich gesagt, das erwarte ich von Gladbach in dieser Situation gar nicht. Ich erwarte, dass die mithalten können, dass sie sich Chancen herausspielen und dass die nicht zusammenbrechen, wenn der Gegner mal ein bisschen drückt. Und vielleicht mal so ans Tor anklopft und sagt, dürfen wir hier vielleicht rein? Und ich finde, das alles hat Gladbach geschafft, ohne jetzt irgendwie zu brillieren. Will jetzt auch nicht so tun, als ob Gladbach hier 4-0 hätte gewinnen müssen. Aber gerade die erste Hälfte, da fand ich Freiburg sehr passiv. Und Gladbach hat's anders als in vielen anderen Spielen, die ich von Gladbach schon gesehen habe, gegen einen passiven Gegner geschafft, sich eine Handvoll kleinerer Chancen herauszuspielen.
Ja. Das fand ich schon okay. Also ich denke halt gerade irgendwie, wenn man sich so anguckt, wer hat unter der Woche europäisch gespielt und das waren halt Mainz, Stuttgart und Freiburg und wie, also ne, die alle drei haben sich halt irgendwie sehr, sehr schwer getan. Heidenheim hat halt selber, kann überhaupt nichts aufbieten und das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu Gladbach und wenn ich dann Gladbach und Hamburg vergleiche, dann ja, ist schon sehr wenig, aber du hast schon recht, also gerade mit dem, wie sie jetzt halt gegen Frankfurt da aufgetreten sind, ist das natürlich irgendwie eine Stabilisierung und vielleicht genau das, was man halt braucht, 0-0, weil wie gesagt, es sind diese drei Spieler werden ja irgendwann schon auch zurückkommen und dann bringt es schon was, obwohl eigentlich mit Honorar hat es jetzt auch nicht so viel gebracht, wenn Kleindienst nicht vorne drin steht, ne? Da steht und fällt schon ein bisschen zu viel mit diesem Stürmer, der halt auch nicht immer super gut drauf war letzte Saison. Also gegen Ende der letzten Saison hat der auch schon so seine Schwierigkeiten und deswegen weiß ich auch nicht, ob Kleindienst zurückkommt und dann ist alles wieder gut.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich finde, also es gab doch zum Beispiel diese eine Szene, wo Reitz leitet auf Neuhaus weiter. So ganz klassische Szene, jemand wird im Sechserraum angespielt, also im gegnerischen Sechserraum, leitet weiter hinter die Kette und dann grätscht Lienhardt Neuhaus noch sehr, sehr gut ab.
Ja, stimmt.
Und es gab auch mal eine Szene, wo Ginter das Abseits total aufhebt, das war kurz davor. Da haben sie sofort in die Tiefe gespielt und Neuhaus passt dann auf Reitz und Ginter blockt dann den Schuss noch ab zur Ecke. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht so tun, als ob Gladbach hier 15 Millionen Chancen gehabt hätte. Das war definitiv nicht so. Ja. Und das war schon, also so spielt ein Tabellen-17. Aber es war auch nicht nichts. Ich finde, sie haben das, was Freiburg angeboten hat, schon versucht zu nutzen.
Sie haben mit einem Rumpfkader gegen einen Europapokalclub ein solides 0-0 geholt. Ja. Und zwar besser als ein 4-6. So.
Ja. Es stimmt. Und eine Sache hätte ich aber auch noch, was mich halt wundert, ist, warum hat Freiburg am Ende Chancen und Gladbach halt nicht? Also dieses Spiel ging halt auf und beide Teams waren voll platt auch. Und ich habe aber nicht ganz verstanden, warum Gladbach jetzt so platt ist. Und warum bei denen das Spiel so sehr aufgeht.
Also Fitness definitiv, die ist schlecht bei Gladbach, würde ich auch sagen.
Krämpfe bei Elvedi.
Das konnte man schon.
Krämpfe.
Ja, und man konnte es ja schon unter Seoane sehen, dass das immer wieder ein Thema war. Und da hast du aber genau, also die Argumentation, die du vorhin mit Freiburg so wunderschön gemacht hast, mit dem, wen wechsle ich ein, wenn es 0-0 steht und der Gegner müde wird.
Guck dir einfach die Gladbacher Wechsel an. Reitz und Tabakovic raus, dafür Fraulo und Urbich rein. Ich will nichts gegen die Spieler sagen, die reinkommen, aber sie waren nicht so gut wie diejenigen, die auf dem Feld standen. Später dann Sander und Neuhaus raus, dafür Machino und Grant Leon Ranos rein. Und dann hinten kam noch Lars Ulrich, wie ich ihn immer nennen will, Lukas Ulrich für Luca Netzne 85. Das war quasi, also die konnten sich nicht verbessern über ihre Wechsel, würde ich sagen. Gerade, dass du Rocco Reitz rausnehmen musstest, das fehlt Gladbach. Und da muss man auf jeden Fall arbeiten, würde ich auch sagen.
Ja. Also, ja, ich finde, es wird richtig spannend. Wie gesagt, wenn beim HSV und Köln, wenn das da irgendwie so weitergeht, dann wird es halt genau für solche Teams wie Gladbach, steht was auf dem Spiel. Ich glaube eigentlich nicht, dass sie absteigen. Aber jetzt könnte es halt irgendwie passieren und ich finde, das gibt dem Ganzen halt so eine gewisse Würze. Sicher nicht für Gladbach-Fans. Und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Aber
wie das Stephen Colbert-GIF, in dem er Popcorn isst. Das bist du. Völlig genüsslich. Mein Team steht ja auf Rang 8. Es könnte ein richtig erfrischender Abstiegskampf werden. Aber ich verstehe, was du meinst.
Es ist, ich finde es schon, es macht die Bundesliga aus. Abstiegskampf.
Ja, Frankfurt ist auch nur 6 Punkte vom Abstiegsplatz weg. Also.
Eben, die nächste große Krise kommt. Leverkusen.
Und, ja.
Auch nur 7. Naja, also gut.
Gegentor. Ja.
Da wollen wir aber jetzt auch nicht zu viel Energie dann in dieses Spiel investieren, denn so viel Energie haben die Teams dann auch nicht rein investiert. Es geht für Freiburg weiter nach der Länderspielpause zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach wird an die alte Försterei fahren. Das ist jetzt auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Also schauen wir uns mal an, was die beiden Teams dann zu leisten imstande sind. Bevor wir jetzt aber dann offiziell in die Länderspielpause abgeben können, wollen wir noch unsere Spieltags-Awards verleihen. Das heißt, jeder von uns kürt seinen MVP, seinen Unsung Hero, also jemanden, der vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist bei den Lobhudeleien hier im Rasenfunk und anderswo. Und unsere Momente des Spieltags wollen wir auch noch einsammeln. Flo, wenn du magst, dann darfst du mal beginnen. Wer wäre denn dein MVP dieses Spieltags?
Mein MVP des Spieltags ist der Ex-Mann von Reese Witherspoon, Ryan Phillippe. Also Ryan Phillip.
Ich habe den Witz dazu nicht verstanden, oder er war
wirklich?
Mach nichts. Nee, okay, gut.
Es gibt, vergiss es.
Okay. Ja, komm.
Cut.
Ja, die Leute können es mir erklären, wenn sie wollen. Ich kenne mich bei sowas nicht aus. Ich bin Fußball-Depp, okay. Ryan Phillip, sehr schön. Mischa, wer ist es bei dir?
El Maler.
Ja.
Trägt Köln oder gibt eben Köln noch das Besondere.
El Maladonna. Ich muss sagen, ich finde es ganz oft sehr schlecht, so Wortschöpfung. El Maladonna habe ich nicht vergessen, seitdem ich es in irgendeinem Köln-Podcast gehört habe. Und jetzt, it sticks with me. Deswegen sehr schöne
Welt. Long way to go.
Vielleicht. Dann nehme ich als MVP Aleix Garcia. Wie gesagt, ich glaube, das war das Spiel, auf das wir in 10 Wochen zurückblicken und sagen, da hat er die Xhaka-Rolle quasi angenommen. Er ist der neue Boss. Und wer ist eigentlich Alejandro Grimaldo Garcia regelt? Gutes Spiel gemacht. Sehr gutes Spiel gemacht. Wer ist denn dein Unsung Hero, Flo?
David Raum. Fand ich sehr gut. Ja, also ich habe den lang nicht so so gut, irgendwie konstant gut auf dem Schirm gehabt. Und halt die Kapitänsbinde oder die Führungsspielerrolle, die scheint ihn ja wirklich auch zu beflügeln.
Ja,
mehr davon, gerne auch mit dem Adler auf der Brust.
Ja, sehr schön. Ja, sind wir mal gespannt. Er hat ja gesagt, wenn es um Weltklasse geht, da will er da sein. Dieses Zitat, das wird hängen bleiben. Mischa, wer ist dein Unsung Hero?
Jetzt bin ich gerade am Hin und Her überlegen, ob ich Ramay, was sagt denn ihr, bei dem Tor sieht er nicht ganz so gut aus, ne? Bei dem Gegentor von Stuttgart.
Ja,
ich hatte halt fast überlegt, er hält schon sein Team irgendwie lang im Spiel.
Und er sieht den Ball auch spät, finde ich.
Sieht den Ball spät. Aber ich hatte auch das Gefühl, das ist so eine Torwartleistung, wo man sagt, okay, wenn das 1-1 noch geschossen wird, dann ist er halt auch irgendwie ein großer Teil daran, dass es dann irgendwie nur 1-0 steht bis dahin. Aber wenn das Spiel dann 1-0 verloren geht, dann spricht da halt irgendwie eigentlich auch niemand so richtig drüber. Deswegen nehme ich mal Ramay.
Sehr schöne Wahl. Ja, über Ramay, da könnte man ganze Sendungen füllen. Witzigerweise habe ich auch einen Torhüter. Ich möchte Karl Hein nominieren.
Denn es ist eigentlich schon erstaunlich, dass da Bremens Nummer 3 spielt, also von vor dieser Saison, und wir gar nicht drüber reden und das nach einem knappen 1:0. Und es gab ja die 2-3 Chancen, in denen ein St. Paulianer direkt vor Hain stand und er sehr gut pariert hat. Deswegen mein Unsung Hero Karl Hain, auch weil ich den Namen einfach schön finde.
In der Kombination, dass er Este ist.
Es ist einfach.
Und kein Deutscher. Ja.
Ach, es ist wirklich schön. So, dann noch die Momente des Spieltags. Flo, was ist dir hängen geblieben?
Mein Moment des Spieltags ist Anstoß 2, nenne ich es. Und zwar den Anstoß vom FC Bayern, der zurückgepfiffen wird, weil Olise schon 8 Meter in der gegnerischen Hälfte ist und man als Gegner vielleicht erkennen kann, was die Bayern davor haben. Aber der Schiedsrichter pfeift das nochmal zurück und sagt, ah, komm, das machen wir nochmal. Und dann dauert es, glaube ich, 15 Sekunden vom zweiten Anstoß, bis Bayern das 1:0 macht.
Und Harry Kane steht so frei, dass er sich noch umdrehen kann, wohin er jetzt dann gleich seinen Kopfball ablegt, weil ihn wirklich niemand deckt. Und Michael Olise steht aber wieder in der gegnerischen Hälfte.
Ja,
es gab wilde Diskussionen, ob dieses Spiel überhaupt offiziell angepfiffen war. Gab's im Rasenfunk-Discord. Herzliche Grüße an dieser Stelle.
Ja,
das war eine bezeichnende Szene. Es war auch ein bisschen bizarr, dass nach 15 Sekunden schon 1:0 stand. Und eigentlich hat Luis Diaz auch ziemlich viel dafür getan, diesen Ball nicht ins Tor zu grätschen. Aber irgendwie ist er doch noch drin gelandet. Ach, es war ein schlechter Abend für Frankfurt. Mischa, was war deine Szene des Spieltags?
Die Gespräche zwischen Zweier und Thielmann. Weil Thielmann bekommt ordentlich auf die Knochen im Spiel gegen Hoffenheim. Und er geht halt auch immer zu Zweier hin und sagt halt, das geht doch nicht, ne? Also ich meine, man hört nicht genau, was sie sagen, aber man hat richtig gemerkt, der ist pisst, irgendwo auch zurecht. Und Zweier, ich weiß auch nicht, was er ihm gesagt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er ihm gesagt hat, hey, ich habe den 3-mal auch eine gelbe Karte gegeben, denkst du etwa, ich kann hier rot geben, was willst du von mir, dass du jedes Mal kommst und dich dann irgendwie beschwerst, dass du gefoult wirst, ich das pfeife und eine gelbe Karte bekomme, hau ab. Ich fand das eigentlich ein ganz nettes Hin und Her. Hab mich dann auch gefreut, dass er nicht noch ein 4. Mal irgendwie da was abbekommen hat, weil ja, das ist irgendwie immer so ein bisschen blöde Sache im Spiel, wenn ein Spieler häufig gefoult wird. Das kann man im Prinzip halt 10-mal machen, dann bekommen 10 verschiedene Spieler gelbe Karten und irgendwann ist der Spieler verletzt.
Ja. Guter Punkt. Und finde ich aber schön, dass hier auch mal was Positives über Felix Zweier gesagt wird. Das scheint ja nicht mehr erlaubt zu sein in Fußball-Podcasts. Und ja, ich freue mich auf die Fanpost, die ich zu dieser kurzen Bemerkung hier nochmal bekomme. Dann nehme ich meinen Moment des Spieltags aus dem HSV-Spiel. Für mich ist es das 4:0 in der 61. Minute. Der Pass von Remberg ist schon so perfekt gespielt auf Ryan Philipp. Er kreuzt dann vor Dominic Kohr, der schon gelb verwarnt ist. Das heißt, du weißt eigentlich schon als Fan und neutraler Beobachter, jetzt gibt's entweder gibt's jetzt Platzverweis oder eine Großchance. Und dann überchippt er auch noch Lasse Ries so lässig zum 4:0. Und ich glaube, im ganzen Stadion gespürt zu haben, weil da wussten sie, okay, 4:0, jetzt haben wir es wirklich. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben dieses irre Spiel gewonnen. Ich finde, das war ein sehr, sehr schöner Moment und war auch ein sehr schönes Hallo des HSV in der ersten Liga. Deswegen mein Moment dieses Spieltags. Dicht gefolgt natürlich von dieser Sendung mit euch. Vielen lieben Dank. Das hat große Freude gemacht. Ist nicht selbstverständlich, dass ihr das noch am Sonntagabend gemacht habt und morgen ja wieder früh raus müsst. Deswegen herzlichen Dank an Mischa Tschirwa. Man kann dich auch beim Spotcast Freiburg hören. Wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Mischa, vielen, vielen Dank dir.
Vielen, vielen Dank. Ich habe Ferien. Ich muss morgen nicht raus, zum Glück.
Ich habe auch über Flo gesprochen. Ist mir dann auch aufgefallen. Ja. Denn Flo muss morgen früh raus. Eurosport.de, da muss er wieder Schicht im Schacht schieben. Ab in den Eurosport-Tunnel. Also danke dir, lieber Flo, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast.
Natürlich. Schlaf wird überbewertet.
Ja.
War eine schöne Sendung. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke, dass du hier warst. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Möglichmachen dieser Sendung. Denn ihr wisst ja, nur ihr finanziert alles hier. Ich habe noch ein paar Podcast-Empfehlungen, bevor ich euch dann endgültig entlasse. Und zwar habe ich zum einen eine sehr schöne Folge bei Und nun zum Sport von der SZ gehört, und zwar zur Sache, sollte Israel von Sportverbänden boykottiert werden, sollte ihnen verboten werden, zum Beispiel an einer WM teilzunehmen, ist natürlich ein sehr schwierig zu diskutierendes Thema, und ich finde aber, dass es die SZ, moderiert von Anna Dreher, da sehr gut hinbekommen hat, das in einer kurzen Phase zumindest mal so aus- oder anzuleuchten. Und habe ich sehr gerne gehört. Ebenso gerne gehört habe ich Nachholspiel. Die haben über Gary Lineker gesprochen, auf die Karriere von Gary Lineker zurückgeblickt. Die ist einfach schon wirklich irre. Das war mir so gar nicht mehr bewusst. Habe ich ebenfalls sehr gerne gehört. Und dann war ich noch in zwei Podcasts zu Gast. Einer davon ist schon erschienen. 1:1, der Fußball-Podcast, wird in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr hören, wie ich bei einem Quiz völlig versage. Und dann wird am Montagabend der Schnee von Morgen-Podcast erscheinen. Da gab es auch ein Quiz, aber das war zum Glück nicht ganz so schlimm für mich an dieser Stelle. Also wird beides verlinkt in den Shownotes, beziehungsweise den Schnee von Morgen Podcast müsst ihr vielleicht selber in eurem Podcatcher noch suchen. Aber da könnt ihr mich jeweils hören. Und ansonsten danke ich euch, dass ihr diese Folge hier gehört habt. Empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Sagt anderen Leuten, dass es den Rasenfunk gibt. Abonniert auch unsere anderen Formate. Und dann hören wir uns da ja dann auch wieder. In diesem Sinne, bis bald wieder im Rasenfunk. Werdet oder bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Gebt uns sehr gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und dann hören wir uns hier an dieser Stelle ja schon sehr, sehr bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.